Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen im Kepler-Salon, im Lusthaus des Wissens, wie die Oberösterreichischen Nachrichten einmal geschrieben hat. Vielleicht heute in der Sauna des Diskurses, sozusagen an diesem Hochsommertag. Es freut uns, dass wir diesem Thema hier und heute Raum und Diskussion geben können. Mein Name ist Norbert Röger, ich bin Leiter des Kepler-Salons und ich begrüße Sie recht herzlich. Begrüße auch recht herzlich Erhard Gstöttner von den Oberösterreichischen Nachrichten, der sich bereit erklärt hat, diesen Abend heute zu moderieren. Herzlich willkommen, Erhard. Sagen nur kurz, viele werden ja schon im Kepler-Salon zu Gast gewesen sein, nur zu unserem Prozedere, wenn dann sozusagen der Diskurs geöffnet wird mit dem Publikum, bitte warten Sie auf das Mikrofon, alle unsere Veranstaltungen werden aufgezeichnet und sind nachzuhören auf unserer Website. Wir danken in diesem Zuge auch unseren Ermöglichern, Stadt und Land und so manchen Sponsoren und vor allem unseren Freundeskreis, den Freunden des Kepler-Salons. Und ich darf Sie herzlich ermuntern, diesem Freundeskreis beizutreten. Anmeldeformulare gibt es dort hinten. Wenn Sie unser Programm haben wollen, können Sie sich auch eintragen. Entweder per E-Mail oder auch postalisch können Sie das bekommen. Wir machen ja jetzt Sommerpause im August und sind ab 1. September wieder hier und darf den Abend gleich ankündigen mit Norbert Reiner vom Klimabündnis unter dem Thema: Ist das Statussymbol Auto am Ende? Neue Wege der Mobilität. Mit diesem Salon starten wir am 1. September. Wir haben wieder ein reichhaltiges Programm von Abraham bis Zombie und mit Erhard Busseck, Gudrun Harrer, einer Ostexperten, rund 23 Abende bis Weihnachten. Würde mich freuen, wenn Sie uns auch im Herbst wieder besuchen. Und jetzt darf ich an dich übergeben, Erhard, und ich danke noch einmal.
Ja, jetzt funktioniert's. Wer fürchtet sich vor dem großen Baum? Zuletzt fürchteten sich offenbar die Verantwortlichen der Bruckner-Universität vor dem großen Baum, respektive die Verantwortlichen für den Neubaum. Vergangenen Freitag und Samstag wurden jedenfalls auf dem Gelände des Neubaus, des ehemaligen Schloss Hagens, alte Eschen- und Ahornbäume gefällt. Mein Kollege Butzers hat den Sachverhalt heute recherchiert. Offizielle Begründung der Verantwortlichen: Die Bäume, was man in Linz oft als Begründung hört, die Bäume beim Neubau der Bruckner-Universität seien krank gewesen. Ebenso krank wie dieser Baum an der Römerstraße, der im Jahre 1913 gepflanzt wurde auf Veranlassung des industriellen Hatschek, der die große Anlage auf dem Bauernberg anlegen ließ. Wir haben hier drei Baumexperten, vielleicht können die sagen, wie krank der Baum war. Auf alle Fälle war er 100 Jahre alt und dann wurde er umgesägt. Schwerkrank war offenbar auch diese Silberweide, die heuer im Frühjahr gefällt wurde, an der Heinrich-Gleisner-Allee in der Nähe der Eisenbahnbrücke. Das brachte letztlich das Fass zum Überlaufen. Mehrere Bürgerinitiativen schlossen sich zusammen und wollen künftig erreichen, dass nicht nur ein Gutachten, ein Befund entscheidet, ob ein Baum gefällt wird oder nicht, sondern dass auch ein Gegengutachten eingeholt werden muss. In Linz fallen viele Bäume, in anderen Städten ist das teilweise anders, zum Beispiel in Salzburg. Darauf wird ein unserer Referenten eingehen, Herr Achim Ehrenbrandner, rechts von mir, links von Ihnen aus gesehen. Er ist in der Naturschutzabteilung der Stadt Salzburg. Grüß Gott, herzlich willkommen. Wie es konkret um Baumschutz und Baumpflege bestellt ist, darauf wird uns sehr konkret antworten können Herr Markus Geier-Kreuz, Er ist Arborist in Linz. Grüß Gott. Und grundsätzlich aber auch konkrete Fragen beantworten wird sicher Herr Peter Langeder. Er ist vom ÖNAM-Komitee für Grünräume. Herr Ehrenbrandner, Salzburg hat, was Linz nicht hat, nämlich eine Baumschutzverordnung. Was bringt so eine Baumschutzverordnung außer mehr Bürokratie?
Also nochmal herzlich willkommen. Ich arbeite bei der Naturschutzbehörde der Stadt Salzburg und bin als Bediensteter einer Behörde aufgerufen, so neutral wie möglich meine Informationen heute hier preiszugeben. Es ist so, dass ja nicht nur die Stadt Salzburg eine Baumschutzverordnung hat, sondern auch die Stadt Wien und die Stadt Graz. Wir haben uns als letzte dieser drei Städte dazu entschlossen, eine Baumschutzverordnung zu erlassen. Und Thema für diesen Beschluss des Landtages war, dass die Stadtgemeinde Salzburg an die Landesregierung herangetreten ist im Jahr 1992 und diese Verordnung gewünscht hat. Das heißt, im Land Salzburg ist nur die Stadtgemeinde Salzburg berechtigt, eine Baumschutzverordnung zu erlassen, weil der Landtagsbeschluss genauso lautet. Da heißt darin, die Stadt Salzburg ist ermächtigt, eine entsprechende Verordnung zu erlassen. Das hat der Gemeinderat bei 1992 gemacht und Ausgangslage war ganz ähnlich, wenn ich das so richtig mitbekomme, wie in Linz, nämlich eine Diskussion einerseits über die richtige Baumpflege, die seither wesentlich besser geworden ist, ich kann euch später noch erklären warum, und natürlich die Baumfällungen, die angestanden sind, die immer stärker in den Fokus der Medien getreten sind, wo sie ebenfalls Bürgerinitiativen gegründet haben, woraus die heutige Bürgerliste ja noch hervorgeht. Die ist damals 1992 in den Gemeinderat gekommen. Damals war der Schauspieler Fuchs oder der ehemalige EU-Politiker Fockenhuber in Salzburg tätig. Die haben dann an die Landesregierung die entsprechenden Anträge eingebracht. Es hat drei dieser Anträge gebraucht, bis dass der Landtag gesagt hat, okay, denen ist es wirklich ernst in der Stadt, jetzt erlassen wir ihnen heute die Verordnung. Die Landtagsabgeordneten haben keine rechte Freude damit gehabt, sie haben ein Jahr zugewartet. Und dann war eine Fällung in einem Hotelgarten, wo wirklich gesunde Bäume, alte, gesunde, ähnlich so wie die Silberweide oder Silberpappel, weiß ich nicht, umgeschnitten worden ist. Das waren 100 Jahre alte Bäume und die Bürger sind damals so wütend gewesen, dass dann der Landtag am nächsten Tag in der Früh einfach diese Verordnungsfreigabe gegeben hat. Dann hat es eine eigene Gemeinderatssitzung gegeben an diesem Tag, einen Sondergemeinderat. Es sind also alle 40 Gemeinderäte zusammengetreten und haben sozusagen ruckzuck um 10 Uhr Vormittag diese Verordnung erlassen und am gleichen Tag ist sie in Kraft getreten. Aber da war natürlich ein langer Prozess dahinter. Es war zwar an die Verordnung selbst dann eine Ruckzuck-Aktion, aber der Verordnungstext war schon jahrelang fertig. Die Gemeinde ist öfter an den Landtag herangetreten. Das heißt, die Bürger haben es gewusst und es war einfach dann eine sehr schnelle Dynamik dahinter. Und letztendlich kann ich später noch, aber jetzt kann ich das Wort, glaube ich, dann weitergeben, nach der Einleitung, über die Erfahrungen berichten, die wir in der Stadt Salzburg seit 22 Jahren mit der Baumschutzverordnung haben. Ich selber bin ja teilweise beim Vollzug dabei. Wir haben einen eigenen Bediensteten, einen Fachmann, der ausgebildet ist, aber eben als Fachmann hinausfahrt zu den Bäumen, um sie bei eventuellen Schlägerungen oder Vorschlägerungen zu begutachten. Der macht die Verordnung selbst. Wenn er in Urlaub ist, dann mache ich sie mit. Also ich kenne mich schon sehr gut aus. Und und berichte dann einfach später, wie es uns in der Stadt Salzburg damit geht. Es gibt sicher Vorteile und es gibt auch sicher Nachteile. Und wie halt sie dann einteilen, werde ich darüber berichten, weil sonst wird es jetzt zu lange nicht mehr an, oder?
Okay. Danke. Herr Geier-Kreuz, Sie sind hauptsächlich in Linz tätig. Was haben Sie da hauptsächlich zu tun? Empfehlen Sie, Bäume umzuschneiden oder empfehlen Sie, Bäume eher sorgsam zu behandeln und zu retten?
Ja, guten Abend. Geier-Kreuz Markus ist mein Name. Ich bin seit 18 Jahren mittlerweile Baumpfleger bzw. Arborist. Habe in Wien angefangen, als Baumpfleger zu arbeiten. Bin dann nach England gegangen, um das Ganze zu studieren. Habe in England gearbeitet, also an den Werkzeugen und an in der Ausbildung und bin dann 2004 wieder zurückgekommen, vorerst in meine wirkliche Heimat, ins Weinviertel nach Niederösterreich und bin dann, sagen wir mal so, ich habe mittlerweile meine Zelte in Linz aufgeschlagen, seit 5 Jahren. Ja, ich habe die englische Baumschutzverordnung vermittelt gekriegt. Ich kenne die Wiener Baumschutzverordnung und deren Lücken und deren Stärken. Und ja, um auf die konkrete Frage zurückzukommen, empfehle ich Bäume umzuschneiden oder zu pflegen? Das kann man jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten. Gesunde Bäume empfehle ich natürlich immer zu pflegen, beziehungsweise dahin geht auch mein Angebot. Wenn jetzt natürlich der Konflikt entsteht, dass die Leute darunter leiden, unter einem gesunden Baum, und wenn das nur eine Partei ist, dann muss man da schauen, dass man irgendwie einen Kompromiss findet. Das ist, darin sehe ich auch meine Aufgabe als Baumpfleger bzw. Arborist, da einen Vermittler zu spielen zwischen Baum und Mensch. Und ja, das gefährliche Bäume, also jetzt, um das nicht einzuschränken, auf kranke Bäume. Krank kann ein Baum bald einmal sein, überhaupt in der Stadt, wo er mit ziemlich viel Herausforderungen zu kämpfen hat, wo ich dann auch ein paar Bilder mitgebracht habe. Gefährliche Bäume, die Sach- und Personenschäden hervorrufen können, müssen auf eine gewisse Art und Weise im schlimmsten Fall mit der Fällung halt entschärft werden. Und wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, dann hätte ich dann ein paar Bilder als Untermalung beziehungsweise ein bisschen was von meinen internationalen Großbaumerfahrungen.
Ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage. Sie haben erwähnt, die englische Baumschutzordnung. Heißt das, dass in ganz England eine Baumschutzverordnung gilt?
Ja. Also in England gibt es die Tree Preservation Order, die auf, ja, also die Geschichte, wie auch immer. Da werden Bäume, die öffentlich einsehbar sind, sei es jetzt zum Teil oder als Ganzes, können von jedermann, kann der Antrag gestellt werden, diesen Baum unter Schutz zu stellen. Und komischerweise ist die Anzahl dieser geschützten Bäume im Durchschnitt pro County, also pro wenn man will, Bundesland, bei 400. Wobei die Bäume der Kommunen, der Gemeinden, der Städte grundsätzlich nicht unter Tree Preservation Order gestellt werden, weil davon ausgegangen wird, dass qualifizierte und kompetente Leute sich um die Bäume kümmern.
Okay, öffentlich einsehbar kann aber auch bedeuten, dass der Baum auf Privatgrund steht.
Genau, ja.
Okay. Ja, Sie haben uns einige Bilder mitgebracht.
Ja, ich habe da 4.
Ebenso die anderen Herren.
Also mit einem Seil tue ich mir leichter als wie mit einer Computerachse.
Braucht man technische Hilfe? Wo ist die Spezialistin?
Ja, ich glaube, das geht schon.
Okay.
Also das ist nochmal ein Ausschnitt meiner Arbeit. Die kümmert mich um die Bäume, hauptsächlich im städtischen Bereich. Die manche Schnittmaßnahmen von mir kreieren, genauso wie das Baumumfeld, wie den Boden, wie die Bäume im städtischen Bereich haben ja groß, teils die Herausforderung mit verdichtetem Boden kämpfen zu müssen. Und meine Devise ist halt die, dass ich die Ursachen lieber bekämpfe, als die Symptome zu beseitigen. Deswegen kümmere mich immer mehr um den Boden im städtischen Bereich. Da bin ich gerade auf einer großen Esche in Linz, im Froschberg, glaube ich, ist das. Ja, und das sind so die Situationen, das ist jetzt ein Beispiel einer deutschen Stadt, die Situationen, mit denen die Stadtbäume zu kämpfen haben. Von dem Bild her kennen wir es eh alle, wie es ausschaut. Wenig Standraum, alles zu betoniert, alles zu gepflastert, der Boden versiegelt, es kommt relativ wenig Wasser hinein, aber die Bäume schaffen es. Also es ist ein sehr verzeihender Lebewesen. Wie es dann unterirdisch bei dem gleichen Baum ausschaut, da kommen dann noch ein paar andere Sachen dazu. Diese Leitungen müssen einmal eingebaut werden, diese müssen einmal ausgewechselt werden und dazu müssen auch immer die Bodennarbe immer wieder aufgebrochen werden. Das ist jetzt eine Herausforderung dieser Bäume. Dann natürlich das Substrat. Ich glaube, da wird es übersprungen. Ah, nein. Das Substrat im städtischen Bereich besteht sehr stark aus einem Schuttanteil meistens mit einer kleinen Humus- bzw. Erdnarbe drauf. Und hat auch das Problem, der pH-Wert ist meistens zu basisch, also zwischen 7 und 14. Woher das? Da sieht man es jetzt schön, da sind eine Schuttunterlage mit einem ganz kleinen Erdauftrag oben. Damit das Ganze nicht zu negativ wird, habe ich jetzt einmal die schönen großen Bäume, die ich so auf meinen Reisen gefunden habe, einmal ein bisschen dokumentiert. Das ist die Bettlereiche in Thun in der Schweiz, die wir mit ein paar Freunden besucht haben. 2013, glaube ich, war es, oder 2012. Die schaut jetzt einmal nicht so großartig aus. Ist er dann wahrscheinlich im Wohlwollen saniert und vernagelt worden, sodass sie dann nichts mehr einnisten kann. Bin jetzt nicht so ganz damit einverstanden, aber das wurde halt gemacht. Was ich schön finde, ist die Umrandung dieser Zaun, dass das wirklich, man geht ja durch einen Zaun durch und bewusst durch. Also man übertritt diese Grenze und kommt zum Baum. Und zusätzlich wird dann auch das Erdreich bzw. der Boden rundherum geschützt. Und da sieht man jetzt die Größenverhältnisse, wie groß diese Eiche wirklich ist. Wie stark, wie dick. Die hat natürlich auch schon Schnittmaßnahmen erfahren, weil sonst wird die Bevölkerung und die Sachbeschädigungen, um diese Sachbeschädigungen und Personenschäden halt zu minimieren, sind da schon Schnittmaßnahmen erfolgt.
Wie alt ist dieser Baum?
Was ist das? 600 Jahre circa.
Genau, circa 600 Jahre, danke Nick. Da haben wir dann eine Hängebuche, auch in Thun in der Schweiz, wo man einen wunderbaren Spielplatz für Alt und Jung noch hat und das ist ein Dom da drinnen. Da tritt man in eine Kathedrale ein.
Geht's denn? Wir sollten nicht schauen, dass es nicht zu wird.
Ja, passt. Dann machen wir das im Durchflug. Ein 1600 Jahre alter Olivenbaum in Kroatien. Eine Eichenallee in England mit Totholz über der Straße. Auf das kann ich noch auch nochmal eingehen. Die Jane Oak auch in England. Als Vergleich habe ich mir gerne eine Tochter dazu gesetzt. Und auch tote Bäume haben in der englischen Gesellschaft Platz. Das ist über dem Informationscenter im Sherwood Forest in der Nähe von Nottingham. Robin Hood's Oak, Riesenbaum, Alton Towers mit Riesenzedern. Das war ganz ein spezieller Platz in Wales, 1500 Jahre alte Eiben, die ja einfach die Umrandung der alten Stammesitze waren. Und wenn man Eiben kennt, weiß man, dass die sehr langsam wachsen und ja. Was mir an diesem Bild recht gut gefällt, ist die Umfahrung dieses heiligen Orts der Straße. Es wurde nicht die Direttissima genommen, sondern es wurde das Ganze bewahrt. Ja, die Entwicklung, nicht nur im Ausland, sondern auch in Österreich gibt es Baumschutzmaßnahmen, die durchaus Sinn haben. Das war im Zuge einer Friedhofsmauersanierung, wurde da ein Gewölbe über den Wurzelraum dieser Linde gebaut. Das ist für diesen Baum habe ich die Baumpatenschaft übernommen. Das ist eine Weide, auch eine Silberweide, die in eine Kopfweide umgewandelt wurde und sehr stark schon vom Schwefelporling zersetzt ist. Schwefelporling ist ein baumzersetzender Pilz. Und da ein Projekt in Linz. Da wurde auf der rechten Seite des Bildes eine Tiefgarage gebaut und ich zu Rate gezogen, den Baum zu erhalten. Aufgrund der Neigung haben wir eine Baumabstützung machen müssen, um dann mit Druckluft eine baumwurzelschonende Kinette auszuheben und einen Wurzelvorhang anzulegen, um dann die Wurzeln nicht zu reißen, sondern gezielt zu schneiden. So, das war es eh schon wieder. Danke.
Okay, danke, Herr. Herr Peter Langeder ist Vorsitzender des ÖNORM-Komitees für Grünräume. Das klingt jetzt abstrakt und sehr technisch. Ich bin aber überzeugt, das ist nicht so sehr abstrakt, sondern hat sehr viel mit Grün und sehr viel mit Leben zu tun.
Sagen wir mal so, ich bin seit 73 bis 2012 war beim Land Oberösterreich. Ich war 30 Jahre lang erster Bearbeiter für landschaftsbauliche Angelegenheiten beim Land Oberösterreich, habe mich in erster Linie um Straßenbepflanzungen gekümmert, war natürlich auch in meinem Aufgabengebiet damit beauftragt, den kleinen Landgemeinden in Oberösterreich unterstützend zur Seite zu stehen im Fragen der Garten- und Landschaftsgestaltung. Und da ging es sehr viel um die Bäume. Ich bin seit 1976 im Normenwesen und in der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen in der Arbeitsgruppe Landschaftsbau und habe euch dort sehr viele Erfahrungen sammeln können bei der Forschungsgesellschaft im Wesentlichen über Auftragsvergabe, über Leistungsbeschreibungen. Im Normenwesen ging es um Werkvertragsnormen und im Wesentlichen um eine ganze Reihe von Normen, ausgehend von der B2241 1973 gibt es jetzt also praktisch 25 verschiedene Normen für verschiedenste Fachgebiete, weil es die Technik einfach mit sich gebracht hat. Die Baumpfleger wollten eine eigene Norm haben, für die Baumkontrolleure wollte man eine eigene ÖNORM-Regel haben. Es gibt verschiedenste Fachgebiete und daher war also das Betätigungsfeld ein sehr umfangreiches. Durch meine Tätigkeit beim Land Oberösterreich, und ich muss vorausschicken, ich habe vorher Gärtnerei gelernt und habe also eine Ausbildung an der Gartenbauschule in Wien genossen, hat man sehr viel praxisbezogene Ausbildung. Man kommt sehr viel mit Bäumen zusammen. Und was noch zusätzlich dazu kommt zur Praxis, ich habe daheim sozusagen bin Nebenerwerbsbeamter gewesen und habe also eine kleine Landwirtschaft mit 6 Hektar Wald, wo es auch fleißig mit der Motorsäge in der Forstwirtschaft unterwegs war. Also mir ist weder die Arbeit noch der Baum noch sonst etwas fremd. Und aus diesem Ganzen heraus war es mir auch immer möglich, auch im Normenwesen sozusagen klar Stellung zu beziehen. Natürlich, solange ich beim Land Oberösterreich war, für das Land Oberösterreich zu schauen, dass die Normen so gestaltet werden, eine Norm ist immer was gemeinschaftliches, eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner, damit Vorschriften rauskommen, die den Stand der Technik definieren, die sagen, wenn du einen Baum pflegst, hast du das so und so zu machen, wenn du einen Baum pflanzt, hast du das und das zu berücksichtigen, wenn du, egal was, irgendwo im Garten Landschaftsbaum machst, gibt es ziemlich genaue Regelungen, wie das zu machen ist. Eine Norm ist kein verpflichtendes Dokument, ist kein Gesetz. Der redliche Gärtner, der redliche Gartenbesitzer braucht keine Norm. Die Norm brauchen sie erst dann, wenn sie vom Richter stehen, wenn es Streitigkeiten gibt. Wenn der Auftraggeber sagt, der hat mir das nicht gemacht, was ich eigentlich vorausgesetzt habe. Und wenn der Gärtner, der beauftragt war, gesagt hat, ich habe alles gemacht, was ich muss, du seid zufrieden mit der Leistung. Und da tritt plötzlich die Norm in Kraft, da tritt plötzlich die Norm heraus, weil der Richter sagt, na, was ist denn Stand der Technik, wie gehört es denn wirklich? Und das steht in der Norm. Die Norm ist kein Lehrbuch, die Norm ist kein sozusagen Allround-Mittel, dass man sagt, lies die Norm, dann kannst du Gärtner sein, sondern die Norm legt ganz klar die Randlinien fest, innerhalb derer sich das Handwerk zu bewegen hat. Und das ist eine wertvolle Hilfe auf der einen Seite für das Handwerk, für die Baumpfleger, für die Gärtner, die sich darauf verlassen können, wenn sie eine Leistung auf diese Art und Weise erfüllen, dann ist sie erbracht und dann haben sie Anspruch auf die entsprechende Entlohnung. Und andererseits für den sozusagen Gartenbesitzer, für den Baumbesitzer oder die Besitzerin in diesem Fall, gibt es auch klare Regelungen, die kann aus der Norm herauslesen, was steht ihr zu, was kann sie vom Gärtner erwarten und damit dürften alle Fragen eigentlich erledigt sein. Und wie gesagt, sie brauchen keine Norm. Solange es keine Streitereien gibt, solange es nicht beim Gericht steht, solange nicht ein Sachverständiger bemüht wird, der sagen muss, sag einmal, ist der Baum jetzt wirklich so schlecht gewesen, dass er umzuschneiden war? Und dann kommt der Sachverständige, der genaue Bedingungen erfüllen muss in seiner Ausbildung, der genaue Bedingungen erfüllen muss bei der Erstellung seines Gutachtens, das sind Dinge, die dann genommen sind. Und es geht nicht, dass einer sagt, ich habe mein Gutachten auf einen Bierdeckel geschrieben, das genügt und ich verlange die volle Gage dafür, sondern das muss eine bestimmte Form haben, einen bestimmten Umfang haben und es müssen Leistungen erbracht werden, die dann ordentlich bezahlt werden. Das ist das Normenwesen. Mhm. Das ist mein Bezug zum Baum und zur Praxis. Mhm.
Kann ich aus der Norm ableiten, die Kastanie an der unteren Donaulände ist so geschädigt, dass sie umgeschnitten werden muss oder muss da im Speziellen ein Gutachter beigezogen werden?
Das können Sie aus der Norm nicht ableiten, aber da müssen Sie einen Gutachter beauftragen.
Mhm. Und der hat sich entsprechend der Norm zu äußern?
Der Gutachter hat erst einmal eine der Norm entsprechende Ausbildung zu haben, sonst darf ich ihn nicht beauftragen. Und er hat also ein Gutachten zu verfassen, das also den Zustand beschreibt, Vorschläge macht, was ist zu unternehmen und auch einen Zeitraum festzulegen, bis zur nächsten Begutachtung oder für welchen Zeitraum gilt sein Gutachten. Ein Baum ist ein Lebewesen. Wenn ich heute sage, der Baum ist gesund, dann kann es morgen schon ganz anders ausschauen, da schlägt der Blitz ein, da kommt der Bagger, grabt ein Gehsteig vorbei. Das sind Dinge, die sich ständig bewegen, die ständig im Fluss sind. Das heißt, der Gutachter kann für einen bestimmten Zeitpunkt sein Gutachten abgeben, kann sagen, jetzt habe ich es angeschaut, das habe ich gesehen und das gilt jetzt. Aber darüber hinaus, wie gesagt, sind ihm natürlich die Hände gebunden.
Mhm. Ja. Danke, Herr Langeder. Herr Ehrenbrandner, wie würde es in Salzburg ausschauen, hätte die Stadt nicht die Baumschutzverordnung? Wie viele Bäume wären seit 1992 geopfert worden? Mhm.
Ja, es ist so, wir haben in der Verordnung das so geregelt, dass wir vom Prinzip keine einzige Ausnahme in der Verordnung vorgesehen haben. Das heißt, es ist jeder Baum ab einem gewissen Stammumfang geschützt. Das heißt, sowohl die öffentlichen Bäume, also die der Gemeinde oder des Bundes oder des Landes, als auch die Bäume auf Privatgrund. Also das ist mal der eine Faktor. Wir haben da keine Unterscheidung gemacht, sozusagen, die Gemeinde darf mit den Bäumen machen, was sie will und der private Grundeigentümer ist verpflichtet, den Baum zu schützen. Das wäre wahrscheinlich das falsche Signal gewesen. Also das ist mal das eine. Das zweite ist, dass wir es sehr leicht gemacht haben mit dem Beginn des Schutzes, indem wir gesagt haben, alle Bäume mit einem Stammumfang von 80 cm Stammumfang sind geschützt. Das ist es. Jeder Baumeigentümer kann in den Garten gehen, kann seinen Baum abmessen und kann vom Prinzip sagen, okay, jetzt hat er 79 cm, jetzt entledige ich mich meines Baumes, was aber kaum passiert, weil einfach über die vielen Jahre, mit denen er mit diesem Baum gelebt hat, auch noch weiter leben will im Regelfall. Und wenn er die 80 cm erreicht und ein bestimmtes Ereignis eintritt, dass er den Baum einfach wegschneiden will, dann genügt bei uns ein sehr einfaches Ansuchen. Da gibt es ein Formular im Internet, das füllt man aus, gibt es ab oder sendet es ein. Und binnen 3-4 Tagen ist dieser genannte Mitarbeiter dann auf dem Grundstück, bespricht mit dem Grundeigentümer die Situation. Es ist keine Baumberatung, sondern er versucht einmal zu hinterfragen, ist es denn wirklich wichtig, dass der Baum weg muss? Ja, da gibt es Fälle, wo der Nachbar sagt, ja, bei meiner Rotkiefer, da fallen Zapfen auf mein Auto, und dann sagt man, ja, wenn das Auto woanders hinstellt, kann der Baum stehen bleiben. Ah ja, stimmt eigentlich auch, er hat eh hinterm Haus nur Grundstück, soll er sich dahinter stellen. Also es gibt viele Fälle, wo man dann hinkommt und man sagt, okay, es ist anders zum Lösen, Baum kann stehen bleiben, mir reißt den Antrag, hat da nichts gekostet und ich fahre wieder. Das ist also sozusagen schon der Idealzustand. So läuft es natürlich nicht immer ab, aber ich würde damit sagen, es gibt viele Variationen, wo jemand sagt, ich will meinen Baum unbedingt umschnellen, aufgrund eines äußeren Druckes, weil zum Beispiel ein anderer Nachbar das will, weil er beschottet zum Beispiel. Und da gibt es andere Möglichkeiten, dass man zum Beispiel weniger wertvollere Bäume, die noch gar nicht geschützt sind, wegschneidet. Also ich schneide 5 Birken weg und lasse das hier alte Eichen stehen. Also es gibt immer eine Möglichkeit, dann im privaten Gespräch mit dem Grundeigentümer das Beste für den Baum herauszuholen. Und nur wenn es dann tatsächlich gar nicht geht und der Sachbearbeiter einsieht, okay, das muss sein, dann fährt er ins Büro und macht den Bescheid. Das ist ein Normbescheid, da wird nur der Name ausgebessert und die Baumart ausgebessert und dann geht der Bescheid raus, dauert also wenige Minuten. Das heißt, vom Ansuchen selber, wann wir das erfahren, dass jemand einen Baum umschneiden will, ist meistens nach 2 oder 3 Tagen die Situation erledigt. Entweder der Baum bleibt stehen oder es wird eine Befällungsbewilligung erteilt. Und in dem Fall ist dann aber auch eine Ersatzbaumpflanzung durchzuführen. Sozusagen, das ist jetzt der Nachteil, von dem ich geredet habe, wenn ich die finanzielle Situation des Einzelnen betrachte. Es kostet der Bescheid, bis er tatsächlich dann zugestellt ist, 53 Euro. Das habe ich schon öfters gesagt, ist viel Geld meines Dafürhaltens. Aber die gesetzliche Regelung ist so und wir können das nicht weniger machen. Das sind Verwaltungsabgaben und Kommissionsgebühren und wenn der Lageplan vergebührt wird und der Antrag, das ist so noch ein Gesetz, da können wir nicht weniger machen, obwohl wir würden es am besten gratis machen, weil im Endeffekt ist es so, dass die 53 Euro immer Grund zum Stein des Anstoßes sind, weil viele Leute sagen, jetzt habe ich schon einen eigenen Baum lange Jahre sozusagen aufgezogen und jetzt muss ich mich trennen aus dem oder jenem Grund und jetzt muss ich auch noch 53 Euro dafür bezahlen, dass ich sozusagen die Bewilligung bekomme zum Wegschneiden. Aber das ist einer der Nachteile, diese 53 Euro. Die will ich und kann ich ja gar nicht besser reden. Das ist ein Faktum. Das zweite ist, es kommen auch Kosten für den Ersatzbaum hinzu. Jetzt kann man sagen, die meisten werden ja sowieso einen Ersatzbaum pflanzen, wenn sie sich an einen Baum gewöhnt haben und den dann wegschneiden müssen, weil meistens ist es müssen, keiner tut das gern und freiwillig, sondern die meisten, es gibt sogar Tränen, wenn Bäume im Garten umgeschnitten werden müssen, weil den schon der Urgroßvater gepflanzt hat und jetzt ist halt eine bestimmte Notwendigkeit, den Weg zu tun. Kann ich dann nun sagen, welche Notwendigkeiten es gibt, dass man Bewilligung bekommt. Aber wenn er dann weggeschnitten wird, vielleicht sogar unter Tränen, muss man trotzdem einen Ersatzbaum pflanzen. Und viele wollen das auch gerne und sagen, selbstverständlich, ich habe da immer einen Baum gehabt und der wird rausgefräst oder ich setze daneben einen neuen und der soll künftig meine Urenkel genauso wieder erfreuen. Also die Ersatzbaumpflanzung ist nicht das Thema und auch die Kosten für den Ersatzbaum sind nie das Thema, weil fast alle den gern und freiwillig pflanzen. Aber letztendlich ist er in dieser Bewilligung, die an den Bauminhaber ergeht, der Ersatzbaum vorgeschrieben. Und er wird kontrolliert. Und es ist doch so, dass immer wieder Ersatzbäume nicht gepflanzt werden, aus verschiedenen Gründen, weil er das Haus verkauft oder gestorben ist und der nächste gar nichts mehr weiß. Oder naja, es gibt viele Gründe und so wird bei uns immer ein Ferialpraktikant beauftragt. Der kommt von der Uni, 3. Semester, kennt die Baumarten, geht hier und sagt Leute da und sagt, ist der Ersatzbaum gepflanzt? Ja, Linde, Sirge, Ahorn, Sirge, passt, nächstes. Oder sagt, ist Sirge nicht, dann kriegt der aber noch mehr Aufforderung, es zu machen. Also wir wollen schon, dass tatsächlich alle Ersatzbäume gepflanzt sind. Aber Ferialpraktikanten nehmen in der Stadt Salzburg viele auf und ein oder zwei werden halt für das immer wieder abgestört und die freuen sich recht, dass wir Sinnvolles machen können. Und uns ist dabei gedient, weil es nicht viel kostet und tatsächlich auch der Bürger, vor allem in den ersten Jahren, das Bewusstsein erlangt hat, aha, da wird ja wirklich der Ersatzbaum und die Pflanzung auch kontrolliert. In den ersten Jahren war es natürlich so, dass sie viele gesagt haben, nein, das Geld für einen Ersatzbaum sparen wir jetzt einmal und ich probiere es einmal, vielleicht kommt eh niemand und dann habe ich halt keinen. Aber es ist tatsächlich so, es wird kontrolliert und mittlerweile hat sich das eingependelt. Und dieses Stichwort für mich, zu sagen, was ich Ihnen schon vermitteln will, die Verordnung hat bei uns am Anfang schon für einiges Unverständnis gestoßen. Oder ist auf einiges Unverständnis gestoßen, weil die Bürger anfänglich halt gar nicht eingesehen haben, dass sie mit ihrem privaten Baum nicht mehr machen können, was sie wollen. Und dann gibt es natürlich Argumente, wir haben zuerst gerade kurz das angesprochen, der Bauer hat einen Wald und kann den Wald nicht roden und asphaltieren. Es gibt am Hauptplatz denkmalgeschützte Häuser und der Hausbesitzer kann es nicht abreißen. Es gibt viele Dinge, wo jemand unter ähnlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen belastet ist. Und in dem Fall ist er halt mit dem Baum belastet, wenn man es als Belastung aussprechen will. Auf der anderen Seite, und jetzt, das ist die Kehrseite der Medaille, es hat ungefähr 3-4 Jahre gedauert, also 92 bis 97, und dann war das Thema gegessen. Es hat dann keine Diskussionen mehr gegeben, es war nicht mehr in den Medien präsent, die Leute, die einen, die Unverständnis gehabt haben, haben es verstanden, okay, jetzt ist es halt so, und die anderen haben sich gefreut darüber, dass endlich die Bäume geschützt werden, weil ein Thema war natürlich, dass vor der Baumschutzverordnung ja jeder den Baum schneiden konnte, wie er wollte. Da hat er keinen Fachmann braucht. Wenn irgendein Enkel gekommen ist und mit der Lort aufgestiegen ist und die Birke halt gekappt hat, in 7 Meter Höhe, dann war die gekappt. Dann hat es ausgeschaut, wie fahren musst, aber es war halt erlaubt. Das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Jetzt weiß die Bevölkerung, aha, wenn ich meinen Baum beschneiden lassen möchte, dann brauche ich eine Fachfirma, weil sonst kommen die daher und sagen, das ist nicht fachgerecht. Und Salzburg ist ein bisschen kleiner, mit 150.000 Einwohnern. Es hat sich tatsächlich dann rumgesprochen und die Fachfirmen haben einerseits dafür gesorgt, dass die Bäume ordentlich geschnitten werden, also dass solche Kappungen, wie man es früher mal gesehen hat, einfach nicht mehr erfolgen dürfen. Genau, dass solche Dinge nicht mehr passieren, das wäre in Salzburg undenkbar. Und naja, schon, also es hat sich eingewendet. Es ist auch natürlich heute so, nein, wir haben eh schon oft noch diskutiert. Es ist auch so, dass vom Land auch manchmal eine Firma einer kommt und irgendwo in einen Garten einen Baum schneidet, der nicht passt. Aber vom Prinzip her ist es so, dass wir in Salzburg zufrieden sind mit den Baumschnittmaßnahmen, ja genau so eben nicht, mit den Baumschnittmaßnahmen, wie sie erfolgt sind, gegenüber vor 25 Jahren, wo ja, wirklich nur jeder Baum verstümmelt war.
Sind in der Verordnung auch Sanktionen vorgesehen, wenn jemand bei Nacht und Nebel einen Baum umschneidet oder man muss ihn nicht umschneiden? Es gibt da Methoden, um einen Baum umzubringen.
Ja, erstens einmal sieht die Verordnung
es gibt Sanktionen.
Richtig, es gibt Sanktionen. Einerseits wird derjenige gestraft, ist aber fast nicht mehr der Fall heute, weil es einfach allgemein bekannt ist. Man reißt da kein denkmalgeschütztes Haus am Hauptplatz ab, weil er weiß, es darf er nicht tun. Und so fällt niemand
den Baum. Bauwerke zuerst aus dem Denkmalschutz entlassen.
Ja, ne, und wir entlassen heute halt die Bäume nicht zuerst, sondern sie bleiben geschützt. Aber es sind Strafen vorgesehen. Die Strafgelder fließen dem Land Salzburg zu. Also die Stadt hat da gar nichts
davon. Wie hoch ist der Strafe?
Das ist unterschiedlich. Ich habe mich erkundigt, wie hoch eine Strafe ist, aber ich habe es nicht erfahren, weil es einfach eine Individualstrafe ist. Das kommt darauf an, ob der das zum ersten Mal gemacht hat, ob es eine Fachfirma ist, die es genau wissen hat müssen, oder ob es ein Enkel ist, der irgendwo von der Steiermark gekommen ist und alte Oma helfen wollte, alte Fichten umzuschneiden. Das heißt, da gibt es dann individuelle Rechtfertigungen und nachdem wird die Strafe bemessen. Es sind oft 300, 400, 500 €, es geht aber auch bis 20.000 €.
Ja.
Also das wird tatsächlich, und es sind dann Ersatzbäume wieder zu pflanzen sowieso. Das
aber
wird dann
auch vorgeschrieben. In der alten Stadt Salzburg gibt es ja immer wieder Neubauten. Kommt es da vor, dass Ritze-Ratze-Bäume niedergemacht werden?
Also es kommt vom Prinzip deswegen nicht vor, weil ja Neubauten geplant werden. Und wenn Architekten zu uns kommen und sagen, sie wollen ein bestimmtes Bauland bebauen, dann schauen wir uns das Bauland an und dann kriegt er ein bestimmtes Baufeld, also einen Bauplatz zugewiesen, auf dem kann er bauen. Und wenn da eine 200 Jahre alte Eiche im Eck steht, dann wird ihm dieses Eck nicht zum Bauplatz erklärt und der Architekt muss sich mit dem restlichen Grundstück beschäftigen, wie er das ordnungsgemäß verbaut.
Wie ist denn das konkret bei der Riedenburg-Kaserne zum Beispiel?
Naja, es ist so, das ist eins der...
Nicht, dass man die Geduld überstrapazieren. Ganz kurz, gibt es dort schützenswerte Bäume?
Ja, absolut. Ja. Es gibt fast auf jedem Grundstück einen geschützten Baumbestand. Aber es ist eben so, dass der Gemeinderat, und das war eine Ausbedienung sozusagen von einer politischen Partei in der Stadt Salzburg, dass wenn jemand einen rechtmäßigen Bescheid hat zum Bauen, einen rechtskräftigen Bescheid hat zum Bauen, dass dann der Baumbestand zu fällen ist. Okay. Aber das ist ja deswegen nicht so dramatisch, weil ja genau die hochschützenswerten Bäume ja schon zuerst aufgenommen werden und der Bauherr für diese Bäume gar keine Baubewilligung bekommt. Das heißt, die bleiben ja sowieso stehen.
Okay. Gut, belassen wir es einmal dabei. Linz oder Salzburg ist anders. In Salzburg ist auch der alte Bahnhof stehen geblieben, in Linz nicht. In Linz wurde die Eisenbahnbrücke aus dem Denkmalschutz entlassen. Ich kenne einen prominenten Linzer Architekten, der mir vor einigen Jahren erraten hat, wissen Sie, wann ich einen Bauplatz kriege, wo ich bauen soll, dann lasse ich zuerst einmal alle Bäume umschneiden. Leider basiert das auch auf dem öffentlichen Gut. An der Heinrich-Kleißner-Allee wurden in den vergangenen Jahren 135 Bäume gefällt, 51 alte Bäume stehen noch. An der unteren Donaulände wurden 68 Bäume gefällt, 13 alte stehen noch. Und auf dem Bauernberg, dieser wunderschönen Anlage, die der industrielle Hatschik anlegen ließ, vor 101 Jahren wurden 150 alte Bäume gefällt, 51 stehen noch. Wie sehen Sie die Linzer Problematik? Alles in Ordnung oder sollte Linz doch ein bisschen nach Salzburg schauen? Bitte, das Mikrofon ist jetzt weg. Ja, ist nicht weg. Die Kollegin hat ein Mikrofon. Eine Bitte. Die Kollegin Lehmeier schreibt eifrig mit. Am Mittwoch wird ein Bericht in den oberösterreichischen Nachrichten erscheinen. Darum meine Bitte, sagen Sie uns auch Ihren Namen. Frau Postel, bitte.
Also ich möchte nur auf das eingehen, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, dass, also wie in Salzburg dieses Gesetz entstanden ist, also zur Frage vorher, natürlich soll man nach Salzburg schauen. Also die Frage, das ist ganz wichtig, weil es werden wirklich viel zu viele Bäume umgeschnitten worden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist eigentlich ganz, ganz dramatisch, finde ich. Aber ich will jetzt darauf eingehen, was Sie am Anfang gesagt haben, dass in Salzburg dieses Baumschutzgesetz so entstanden ist, dass da also lang das immer wieder beantragt worden ist von den, wie damals der Fockenhof und der Fuchs noch da waren. Und dann haben halt die das vom Land dann schon irgendwie mitgekriegt, aha, denen ist das ernst. Und da möchte ich jetzt einhaken, weil ich weiß das nur von der Gerda Länger, die ja schon lang für so ein Baumschutzgesetz kämpft, aber ich weiß nicht, wie weit da alle anderen das ernst ist von ihrer Partei. Sie ist halt auch so ein bisschen eine einsame grüne Kämpferin in der grünen Linzer, also bei den Linzer Grünen, die ja sehr viele andere Interessen auch haben. Also jetzt ist es so gewesen, dass, ich weiß nicht, an wen ich jetzt die Frage stellen kann, vielleicht an den Herrn Gstöttner, weil Sie haben schreiben da sehr viel drüber. Ist es zu wenig ernst den Leuten, die jetzt seit 20 Jahren für so ein Baumschutzgesetz kämpfen, dass sie es nie durchbringen? Oder sind am Land, wo ja auch Grüne in der Landesregierung sind, ist das überhaupt nicht machbar, dass so ein Baumschutzgesetz endlich herkommt?
Ich schlage vor, wir stellen die Frage gleich an die Gemeinderätin Länger.
Ja, so eine einsame Kämpferin bin ich nicht, wie da dargestellt worden bin. Erstens einmal, Sie alle hier unterstützen mich schon seit Jahren und sehr, sehr viele andere Menschen und auch die meine Mitstreiterinnen in der Grünen Partei sind natürlich da stehen hinter diesen Forderungen, ein Baumschutzgesetz zu bekommen. In Linz haben wir ja schon, ich glaube, 4 oder 5 oder noch mehr Resolutionen im Laufe der Jahre an das Land Oberösterreich gerichtet, endlich ein Baumschutzgesetz zu installieren. Es hat sogar schon einen Entwurf gegeben, den auch die Grünen Oberösterreich erstellt haben, blockiert worden ist. Ich muss einfach sagen, es ist so, immer wieder von ÖVP und SPÖ, weil er braucht einfach eine politische Mehrheit, ein Baumschutzgesetz. Und das war dann so quasi so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel. Die ÖVP hat gesagt, nur für die Statutarstädte, die SPÖ hat gesagt, für alle Gemeinden. Ich sage, es war einmal ganz wichtig, zumindest einmal für die Statutarstädte ein Baumschutzgesetz zu haben. Aber natürlich, glaube ich, wäre es gut für alle Gemeinden, weil da braucht man dann eher politische Mehrheit, um die entsprechende Verordnung zu erlassen. Also es scheitert eigentlich immer wieder an politischen Mehrheiten, aber nicht an dem Engagement der Grünen. Wir brauchen halt nur sehr, sehr viele Wähler und Wählerinnen. Ich will jetzt keine Wahlveranstaltung machen, aber es scheitert halt einfach an den politischen Mehrheiten. Grundsätzlich möchte ich sagen, ja, wir kämpfen seit vielen Jahren für Baumschutzgesetz in Linz und da gibt es immer in Linz die Mehrheit. Und wir haben jetzt gesehen, dass in Salzburg das wirklich gut funktioniert. Es freut mich, das zu hören, weil es wird ja immer versucht, da mit allen möglichen Mitteln das madig zu machen und man kommt dann damit, da darf keiner mehr einen Wald roden, das ist sowieso Blödsinn, weil ja ein Gebiet mit der Wald ausgenommen ist. Oder man dann, wir kommen mit den Landwirtschaften, der Bauer darf dann keinen Obstbaum mehr umschneiden, stimmt auch nicht, landwirtschaftlicher Grund ist auch nicht drinnen im Baumschutzgesetz. Also es wird da mit falschen Mitteln immer Angst gemacht. Ein großes Problem in Linz sehe ich hauptsächlich, was die Bebauung betrifft, was Bebauungspläne betrifft, was die Gestaltung von Plätzen betrifft. Da geht man seitens, das ist halt die Politik, das ist leider so, sehr unsensibel vor, auch wenn die Fachleute, die es ja im Magistrat gibt, da sehr bemüht sind und da wirklich fachlich gut sind, wenn die Politik die Vorgaben so gestaltet, dass halt der Baum nichts wert ist, dann passiert halt nichts. Es ist erst auch von Ölnormen gesprochen worden. Wir haben schon des Öfteren versucht, quasi Bäume vor Baustellen mittels Ölnorm zu schützen, weil da gibt es immer auch die Ölnormen, aber wenn da nicht immer jemand dabei steht und aufpasst wie ein Haftelmacher, na sowas, da ist halt die Wurzel gekappt und jetzt ist der Baum leider kaputt. Ich vermute ganz stark, bei der Bruckner Uni ist das genauso passiert, weil wenn man vor, glaube ich, 2 Jahren gesagt hat, diese Bäume bleiben erhalten und die bleiben stehen und dann sind sie jetzt auf einmal schlecht, dann ist anzunehmen, erfahrungsgemäß, dass halt beim Umgang mit der Baustelle, da kann man dann auch nicht den Arbeitern vor Ort die Schuld geben, dass halt da sowas leider die Wurzeln gekappt worden sind und jetzt ist halt der Baum kaputt. Und da ist halt die Politik gefragt und da muss die Politik eben die entsprechenden Fachleute dorthin schicken und auch die entsprechenden Verordnungen erlassen. Und auch über die Bebauungspläne gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt in Linz auf unserer Initiative, dass in Bebauungsplänen schützenswerte Bäume eingezeichnet sind, aber das ist jetzt auch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich will jetzt nicht viel reden, es wollen viele Leute noch was sagen, aber wir bemühen uns wirklich sehr und ich freue mich, dass so viele Leute da sind und ich bin guter Dinge, dass wir es da mal schaffen.
Danke, Frau Lenger. Als nächster zu Wort gemeldet hat sich der Herr in der ersten Reihe. Das können wir das Mikrofon auch nehmen. Ich hoffe, es geht noch.
Danke für das Wort. Mein Name ist Klaffenböck. Ich bin gerichtlich beratender Sachverständiger für Baumpflege, Baumstatik, Baumwertermittlung und Präsident einer Baumpflegeorganisation namens ISA. Sie müssen mich zurückpfeifen. Ich laufe Gefahr, den Rest des Abends hier auszuschöpfen. Es gibt so viel zu sagen, anschließend an die grüne Stadträtin. Es geht ihm um das Wollen. Aber natürlich muss auch die politische Konstellation eine entsprechende sein, um was durchsetzen zu können. Und mir ist seit Jahren jeglicher Enthusiasmus in dem Zusammenhang genommen worden. Ich habe das schubladisiert, was Sie angesprochen haben, die angedachten Baumschutzverordnungen für die Statutarstädte in Oberösterreich mit den Berechnungen, mit den monetären Berechnungen, was kosten uns diese und so weiter und so fort. Ich möchte ganz was anderes sagen. Sage ich jetzt gleich einmal vorweg. Die Baumschutzverordnungen sind meiner Meinung nach nicht das Allheilmittel. Ja? auch wenn der Herr Ehrenbrandner das jetzt anders sieht als ich. Ich verspreche Ihnen, ich lade Sie ein, wir machen eine Exkursion nach Wien und ich werde Ihnen zeigen, es gibt keine Veränderung zu Linz. Ja? Wir gehen in irgendeine Richtung, egal wohin Sie wollen, und ich zeige Ihnen dann die ganzen Bäume, die auf gekapptem Grund stehen, die auf bei gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften stehen und bei all denen, die beratungsresistent sind und sich nicht an die entsprechenden Normen und Regelwerke halten. Ich möchte zum Thema kommen. Wer fürchtet sich vom großen Baum? Ängste kann man objektivieren. Und ich kann Ihnen sagen, aus meinem Geschäftsfeld, ich habe zigtausende Bäume kontrolliert bisher, ich mache Baumpflege seit 25 Jahren. Ich kann Ihnen eins sagen, Ängste sind meistens vorgeschoben. Ich behaupte, eine Angst kann man objektivieren. Die Angst ist vorgeschoben, weil die Problematik ist immer der Dreck, den die Bäume machen. Und es kann nicht sein, dass jemand die Forderung aufstellt, der Baum muss weg, zum Beispiel eine Birke, ja, weil irgendjemand in der Straße eine Birkenallergie hat, ja, und ringsrum stehen unzählige Birken. Das heißt im Klartext, man kann ja nicht dieses eine Individuum verantwortlich machen, zum Beispiel. Also so geht's nicht. So tun wir nicht, ganz bestimmt nicht. Und es kann auch nicht sein, dass jemand sagt, ich habe Angst zum Beispiel vor einer 40-jährigen Platane, ja, dass mit dieser Platane etwas sein könnte. Ja. Also ich möchte auf eins raus, wenn zuerst der Baum gewesen ist und dann das Grundstück ausgeschöpft worden ist, ja, zu glauben, wir müssen jetzt was unternehmen mit dem Baum, um dem Dreck Herr zu werden, so tun wir auf gar keinen Fall. Das wird es nicht geben. Da muss man sich entsprechend auf die Hinterbeine stellen. Da ist natürlich auch sind die Politiker gefordert, da sind die Bürgermeister gefordert. In meiner Stelle, ich mache 90% arbeite ich für die öffentliche Hand. Und da gibt es natürlich eine Situation, ja, die haben verlernt, Nein zu sagen. Ganz einfache Geschichte. Da, wo ich herkomme, gibt es ein Sprichwort, man kann im Leben nicht immer nur riechen wollen, man muss auch manchmal stinken können. Die Situation ist natürlich die, wenn man zum Huber sagt, ja, du darfst den Baum wegschneiden, dann kommt der Meier, der möchte auch den Baum wegschneiden, zu dem dann sagen, das geht nicht, das ist natürlich jetzt ein großes Problem. Man kann solche Dinge auslagern, ich bin in Bayern tätig, seit gleich langer Zeit, da gibt es Städte mit Baumschutzverordnungen, wie Stadt Straubing zum Beispiel, die das sehr akkurat exekutieren letztendlich, und da ist es so, da kommt halt dann ein Außenvorstehender. Das macht Sinn, das ist taktisch und strategisch gescheit, ja. Denn der Bürgermeister kann sagen, wenn der geschimpft wird jetzt, warum er den Baum nicht wegschneiden lässt, ja, der kann sagen, der Sachverständige ist schuld. Also nichts einfacher, als das letztendlich in geregelte Bahnen zu lenken. Ich möchte jetzt zu Linz kommen. Wenn wir uns diese Bilder, diese Slideshow, wenn wir uns das anschauen, ist das natürlich für mich der blanke Horror. Wir haben da auch Pläne, wo diese ganzen reihenweisen Fällungen aufgezeigt werden, exemplarisch aufgezeigt werden. Das, wie es in Linz zugeht, die Frau Feitl sitzt ja neben mir, ich meine, das ist ein Wahnsinn für mich. Ja? Also ich bin im Grunde genommen außer mir, weil wir uns für Bäume verwenden, wir sind ja keine Anarchisten, wir sind keine Traumtänzer, wir sind keine Stravanzer oder was auch immer. Wir wollen es eigentlich nur gut mit den Bäumen. Und wir hatten einen Termin bei der Frau Feitl, der ja eigentlich gut war aus meiner Sicht, auch mit einem guten Resultat, nämlich mit dem Resultat nach unserer Forderung. Wir möchten transparent und nachvollziehbar wissen, warum, wo, welche Bäume weggeschnitten werden. Ja? Wir sind nicht in Nicaragua, dass man das nicht in Erfahrung bringen kann. Und wir sind noch einmal keine Stravanzer, dass man das in Erinnerung bringen kann. Und ich bitte und appelliere an Sie alle, lassen wir uns das nicht gefallen. Das ist eine Gangart, die so nicht hinnehmbar ist. Ja? Leider war dieser für mich eigentlich recht positive Termin, den wir hatten gemeinsam, dann von einem niederschmetternden Mail eine Woche später in Frage gestellt worden, nämlich unsere Forderung war, Transparenz, Nachvollziehbarkeit in der Form, in der wir die Baumdatenblätter haben möchten und die Fällungsgründe und die Fällungsentscheidungen. Ja? Wir haben dann auch noch etliches andere erörtert. Das Gespräch war, ich möchte nicht sagen, harmonisch. Ja, ich mag keine harmonischen Gespräche, grundsätzlich muss ich auch dazu sagen. Das sollen die Rentner machen oder wer auch immer. Entschuldigung, bitte niemanden nahe treten zu wollen. Aber die mögen halt nicht mehr so viel streiten letztendlich. Aber zum Thema, wir möchten mehr Transparenz, mehr Nachvollziehbarkeit. Und wenn wir diese nicht bekommen, dann werden wir, ich weiß, es gibt etliche Leute, die diesen Vorstoß vorhaben, dann werden wir geharnischt an die Öffentlichkeit gehen. Wir werden eine Pressekonferenz machen, dass es sich gewaschen hat, eine professionelle Pressekonferenz, aber, und jetzt sind wir wieder beim österreichischen Problem, bei uns ist alles politisch.
Okay, Sie Herr Klaffenbüttel. Ja.
Sie wissen, der Sparverein ist, die Banken sind politisch, es gibt einen roten Fußballspieler und blau, also alles, und das ist jetzt das Problem, dass wir dann eine gute Presse kriegen.
Jetzt machen wir zuerst die heutige Diskussion. Ah ja, okay.
Aus dem Mail ging daraus hervor, dass das Versprechen, das es ursprünglich gab, nicht eingelöst wird und dass die Baumdatenblätter nicht abgegeben werden.
Ja, die Frau Seitel soll die Möglichkeit erhalten, unmittelbar darauf zu antworten, obwohl fairerweise auch die Politikerin darauf antworten müsste, aber die Frau Stadträtin Wegscheider ist nicht hier. Frau Diplom-Schneider-Seitel, bitte.
Ja, danke fürs Mikrofon. Ich möchte eines sagen, da sind zwei Exponate ausgestellt und ich möchte darauf hinweisen, dass man von diesen Exponaten, die man da sieht, eigentlich nicht auf den Zustand des Baumes schließen kann, wie der Baum insgesamt ausgeschaut hat. Und es kann sehr wohl sein, dass er unten noch gut ist, wie dieses zeigt, aber oben Misteln hat, morsch ist und die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Das ist einmal eine Sache, die man aus diesen Exponaten hier nicht erkennt. Auch die Bilder, die wir gesehen haben und die Bäume, die wir weggeschnitten haben, das hat triftige Gründe gehabt und wir haben uns die Entscheidungen nicht leicht gemacht. Vielerlei Gründe.
Aber Frau Seitel,
tatsächlich war es die Verkehrssicherheit dann nicht mehr gegeben. Ja.
Frau Seitel. Frau Diplom-Schneider, darf ich konkret fragen, was war die Ursache an der unteren Donaulände, wo 68 Kastanienbäume gefällt wurden?
Da hat der Herr Klaffenböck ein Gutachten gemacht.
War das die Miniermotte?
Da hat der Herr Klaffenböck ein Gutachten gemacht und war einbezogen als Gutachter bei uns.
Was haben Sie da reingeschrieben, Herr Klaffenböck?
Ja, ist schon lang her. Und wir haben eben
ja, das war im Jahr 1998,
hier im Archiv nachgeschaut.
Herr Klaffenböck, was haben Sie da reingeschrieben?
Ja. Also Sie sehen, wie es geht, ja. Wenn es eng wird, dann kämpft man. Ich war der Gutachter, das ist richtig, ja. Ich stelle das Gutachten, das ist vollinhaltlich da, stelle ich Ihnen zur Verfügung. Da ist von Fällungen, ja, überhaupt keine Rede. Sie sehen, die Notwendigkeit der Fällung war die Neugestaltung des Parkbades vor dem Parkbad und aus der Bequemlichkeit hat man die Bäume weggeschnitten, ja. Also mich zu den, aber Sie dürfen alles sagen, aber Sie dürfen mich nicht denunzieren.
Das kann ich leider niemandem zeigen, das haben wir jetzt nicht da, aber die Neugestaltung des Parkbades war absolut nicht der Grund damals. Es ist damals ein schwerer Unfall passiert, es sind die Bäume morsch gewesen, sie haben Zugversuche dort gemacht und da ist man drauf gekommen, dass die Bäume eigentlich nicht mehr richtig standsicher sind und auch nicht mehr ewig bleiben können. Wir haben auch bei der Donaulände in Urfahr drüben externe Gutachter beigezogen und haben die Bäume dann weggegeben. Wir haben einmal vor einigen Jahren haben wir einen Reduktionsschnitt gemacht, dass sie noch bleiben können. Wir haben entmistelt, wir haben vieles gemacht, um die Bäume noch möglichst lange zu halten. Es ist uns kein Anliegen, die Bäume immer wegzuschneiden. Ich habe auch heute in der Zeitung, nein, das stimmt nicht, ich habe auch heute in den Nachrichten gelesen, irgendwas, wenn ein Baum 80 Jahre alt ist, dann soll er weg und die Politik und so weiter ist da drinnen gestanden. Das ist, weiß ich gar nichts davon. Also das ist überhaupt nicht unser Ziel. Und unser Ziel ist eigentlich die Erhaltung des Baumbestandes. Es geht aber dann um die Verkehrssicherheit. Und da sind wir dann letzten Endes verantwortlich dafür, wir können das jetzt nicht diskutieren oder schon diskutieren, aber ich weiß nicht, ob viel dabei herauskommt. Ich weiß auch nicht, was ein Baumschutzgesetz für einen Einfluss darauf hat.
Bitte, so viel Fairness müssen Sie aber auch aufbringen, dass die Frau Diplom-Schnürerin Veitl wirklich ihre Argumente in Ruhe vortragen kann.
Wenn ein Baum die Verkehrssicherheitsbedingungen nicht mehr erfüllt im Straßenraum, dann wird das ein Baumschutzgesetz ihn auch nicht wieder gesund machen können oder schützen, und wird letzten Endes wegkommen müssen und ersetzt werden. Wir ersetzen jeden Baum und wir wollen auch die Bäume so lange es geht erhalten. Wir haben auch mit den Baumschützern diese Initiative haben wir empfangen. Es waren zwei Termine. Sie waren da. Wir haben Einblick gegeben in jeden Baum, den wir jetzt haben bis zum Herbst und Winter 2014, der zur Fällung ansteht. Wir haben einen Dia-Vortrag gemacht und jeden Baum einzeln besprochen. Wir haben dann eine Liste ausgeschickt, wo die Standorte der Bäume sind und welche Bäume, also dass man sich die Bäume anschauen kann vor Ort. Und mehr können wir eigentlich nicht mehr machen. Wir haben die Informationen weitergegeben. Ich gebe die Informationen gerne weiter. Früher haben wir immer Schleifen drumherum gegeben. Das ist klar, dass nicht jeder Bürger, der bei der Schleife vorbeikommt und das nicht wissen kann. Wir haben jetzt dann eine Pressekonferenz, einen Medienservice gemacht und da haben wir alle Bäume reingeschrieben. Es wird natürlich, das ist...
Da waren aber nicht alle drin, Frau Baumschnürerin. Da war die Rede von 25 und in der Liste sind aber...
Die Liste ändert sich von Tag zu Tag.
Weitaus mehr als 100.
Die ändert sich von Tag zu Tag, weil es zum Beispiel, heute sind wir, es kommen immer wieder neue. Es sind Äste runtergebrochen und die Bäume werden entdeckt. Also die Liste ist maximal tagesaktuell. Und wir können nicht jeden Baum erfassen. Das ist unmöglich. Also das müssten wir jeden Tag in der Zeitung schreiben, welche Bäume wieder eben sind. Die meisten... Ja... Ich möchte noch sagen, wir wollen eigentlich die Informationen niemandem vorenthalten. Es ist ein bisschen schwierig zu informieren, aber man kann bei uns anrufen, man kann an uns herantreten, man kann uns fragen, man kann zu uns kommen und wir sind gern bereit, alles zu sagen, was es darüber zu sagen gibt aus unserer Sicht. Wir sind auch bereit, einen Lokalaugenschein zu machen. Wir sind auch bereit, es gibt Problemzonen in Linz. Es gibt zum Beispiel die Gleisnerpromenade, da müssen wir davon ausgehen, dass da eines Tages mit den Fällungen weitergehen wird. Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wie und wann, aber auf das muss man sich einstellen, dass auch die restlichen Bäume eines Tages erneuert werden müssen. Die Bäume sind morsch, die Bäume haben Pilzbefall. Ich gehe gerne mit Ihnen und zeige Ihnen das. Ja? Ja, das sehen Sie hier nicht. Also das ist, wenn man dieses Foto macht, glaubt jeder, die sind wahnsinnig dort, die schneiden gesunde Bäume um und die liegen dann da, die schönsten Bäume. Und dass die Bäume den Weidenfeuerschwamm gehabt haben,
okay.
Das weiß niemand, dass die Weidenbohrer gehabt haben, dass Schädlingsdruck drauf, dass große Äste heruntergefallen sind. Wir haben zum Beispiel, wie Sie bei uns waren, Ihnen einen solchen Ast gezeigt. Da war die Weißfeule drinnen, den können Sie so zerbrechen, da brauchen Sie sich gar nicht anstrengen. Und davon waren diese Bäume alle betroffen. Darunter geht der Radweg und wenn dann ein Unglück passiert und ein Todesfall eintritt, muss ich sagen, der fürchtet sich vom großen Baum. Aber es ist nicht mehr verantwortbar. Und Sie können natürlich sagen, Sie glauben das jetzt nicht und das stimmt alles nicht. Aber unser Ziel ist es nicht, gesunde Bäume, die bleiben können, und wegzuschneiden. Warum sollten wir das tun?
Danke. Verzeihung, gnädige Frau, ich bitte Sie, keine Zwiegespräche zu führen. Okay, es gibt eine Rednerliste. Schon lange zu Wort gemeldet hat sich der Herr beim Feuerlöscher. Als nächster am Wort ist dann der Herr Architekt Karge. Dann gibt es hier eine Wortmeldung und dann gibt es wieder in diesem Sektor einige Wortmeldungen. Okay, der Herr beim Feuerlöscher, bitte.
Mein Name ist Fredl, ich werde bald wieder Linzer sein und verfolge das notgedrungen schon lange.
Erstens einmal möchte ich der Politik sagen und der Verwaltung sagen, es gibt ein Internet, da könnte man zum Beispiel die Baumfällungsliste tagesaktuell hineinstellen. Bezweifle aber, dass Magistrat wirklich eine Demokratie will. Zweitens möchte ich sagen, dass es ja nicht nur um die Bäume geht, sondern auch um Architektur, was zum Beispiel Gestaltung der Platz Thalia, also und wo die alte Baumreihe war, das ist ein Skandal, die vermutlich von einer Juristin gemacht worden ist. Die vermutlich von einer Juristin gemacht worden ist und nicht von einem Architekten. Nur dazu, also da ganz, es hört nicht daher. Es ist mir wurscht, wer das gemacht hat, aber es war ein Dilettant halt. Egal, ich will da nicht persönlich werden. Das Dritte ist auch, es gibt durchaus gewisse wirtschaftliche Interessen der Gutachter und ich halte als Steuerzahler nichts davon, das eine Gutachten durch ein anderes Gutachten zu toppen. Es ist einfach die Politik entscheidungsfaul und unwillig. Und ich mache auch den Grünen einen Vorwurf, dass die Grünen eigentlich in Linz, seitdem der Jürgen Himmelbauer weg ist, extrem schwach geworden sind und sich nicht mehr wehren. Punkt.
Als nächster am Wort ist der Herr Architekt Kage, bitte.
Mein Name ist Erhard Kagel. Ich habe ein Angebot an Gerda Lenger. Die Gerda Lenger hilft uns beim Erhalt der Eisenbahnbrücke und wir, das heißt, der Verein Rettet die Eisenbahnbrücke, hilft Gerda Lenger beim Erhalt der Bäume. Danke.
Wo ist das? Als nächster am Wort ist der Herr mit Brille und schwarzem Polo.
Reiter, ich bin von der Initiative Innenhofgrün, also einer der...
Lauter bitte.
Reiter, ich bin von der Initiative Innenhofgrün, also einer von den Baumschützern, wir waren konkret zu dritt mit der Elise Später und noch Reini Chatti beim zweiten Termin mit der Frau Feitl. Und ich möchte an dieser Stelle unsere Forderung erneuern, wenn Sie Gründe haben, wie Sie immer wieder sagen, Silber werden an der Gleisenallee zu fällen, dann legen Sie die Entscheidungsgrundlage offen, legen Sie die Baumdatenblätter offen, stellen Sie es ins Internet, stellen Sie Ihren Datengrundstock, aufgrund dessen Sie die Entscheidung treffen, der Öffentlichkeit zur Verfügung, dass man sich die Meinung bilden kann. Das muss meiner Meinung nach, wenn Sie behaupten, dass das begründet ist, auch für die Allgemeinheit, zumindest unter Beiziehung von Sachverständigen, und derer sind da einige im Saal, die das sicher gern für uns machen, nachvollziehbar sein. Ansonsten schaut das aus wie eine intuitive Entscheidung oder wie eine, die schlimmstenfalls sogar irgendwie halt unmotiviert ist, jedenfalls nicht zu rechtfertigen ist. Solange das nicht passiert. Ich bin der Meinung, dass Sie in diesem Fall trotzdem an den aktuellen Stand, Sie machen jährlich die Baumkontrollen, offenlegen sollten, wenn jetzt schon abzusehen ist, dass Sie vorhaben, das zu fällen. Ich finde, das wäre der Transparenz geschuldet. Und die Baumdatenblätter sind... Dazu sollten Sie uns bezüglich des Gegengutachtens, finde ich, fairerweise eben Ihre Entscheidungsgrundlage zur Verfügung stellen, Ihren Datensatz.
Okay. Entweder brechen wir den Dialog ab oder geben der Frau Diplom-Ingenieurin Feitl unmittelbar darauf, mit Mikrofon zu antworten. Wird es eine Liste im Internet geben mit allen Informationen? Können Sie da ad hoc darauf antworten oder ist das eine politische Entscheidung? Brauchen wir da die Frau Stadträtin Wegscheider?
Das kann ich jetzt nicht sagen, sie ist nicht da, das weiß ich nicht, welche Meinung sie dazu hat. Das bitte um Verständnis, dass ich das nicht sagen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir die Bäume, die wir umschneiden, bekannt machen. Wieso nicht? Der Baum steht im öffentlichen Raum und die Schleife ist eh drauf. Warum nicht? Ich kann mir das durchaus vorstellen. Aber ich werde das mit ihr besprechen müssen.
Okay. Dankeschön. Jetzt ist der Sektor am Wort. Der Herr im blauen Polo hat es besonders eilig, der muss zum Zug.
Brettl Wolfgang, ich bin 1967 von meiner Geburts- und Bildungsstadt Wien nach Leonding zugezogen und habe im Vermessungsamt der Stadt Linz einen Arbeitsplatz gefunden unter einem Chef, einem Amtsleiter. Der hat vor Weihnachten und Jahreswechsel Billets verschickt, auf denen er ein angebliches Zitat von Alexander oder Wilhelm von Humboldt gedruckt hat, welches lautet: Durch das Messen und Wägen unterwarf sich der Mensch die Welt. Also eine ärgere Anmaßung kann es aus meiner Sicht nicht geben. Und ich habe außer Vermessungswesen dann während meiner Zivilgeometertätigkeit Raumplanung studiert und da hat es einen Gegenstand naturräumliche Gegebenheiten gegeben. Aber von so vielen Normen, wie heute schon erwähnt worden sind, kann ich mich nicht, zumindest nicht erinnern. Aus meiner Sicht bringen auch die Normen nicht ganz das, was wir uns wünschen. Es muss das Bewusstsein für die Natur und ihre Erhaltung zugunsten der Menschheit vermittelt werden und nicht die autogerechte Stadt, wie es zum Beispiel Leonding favorisiert und an der Gemeindegrenze zu Linz entlang der Holzheimer Straße, da zweigt eine Hartacker Straße ab, an der sich Tennisplätze befinden, bisher im Eigentum des Landes oder und dann erworben von der LAWOG. Und die LAWOG ist wieder von der Wiener Städtischen erworben worden. Das ist ein Beitrag zur politischen Verfützung. Und in der Stadtgemeinde Leonding haben im heurigen Frühjahr Personalvertretungswahlen stattgefunden und da sind 24 Sitze an die Fraktion sozialistischer Gewerkschafter gegangen. Die Grünen haben so einen schwachen Vertreter in Leonding,
okay,
dass ich gar nicht erwähnen möchte.
Hier geht es um den Bruder Baum. Hier geht es um den Bruder Baum und. Okay. Herr Altmüller.
Guten Abend, Benny Altmüller ist mein Name. Ich wollte jetzt einmal darauf hinweisen, dass die Initiative, die sich da zusammengeschlossen hat, keiner politischen Partei irgendwie verantwortlich ist. Also auch weder den Grünen noch sonst irgendeiner anderen. Uns geht tatsächlich um die Bäume. Und ich meine auch, dass unser Weltbild, das wir alle in unseren Köpfen haben, so derartig daneben schon ist, nämlich in Form von Sterilität, von Normen, von Eingeengtheit, von Sicherheitsdenken, dass ein Leben schön langsam keine Freude mehr macht. Und überhaupt nicht dann in dieser Stadt. Wenn man sich unsere Plätze anschaut, da sind alle Stiefmütterchen und lauter so Kleinzeug, wie man es in den Bauhäusern zu kaufen kriegt. Und ein schöner Baum oder sowas ist nirgends, weder am Hauptplatz noch sonst irgendwo auf einem Platz zu finden. Die neuen Bäume, die geschnitten werden, die werden hinaufgeschnitten bis auf 15 Meter Höhe oder so. Wenn da irgendein kleiner Bub oder so da hinaufklettern will, so wie wir das damals noch gemacht haben, ist das nicht mehr möglich. Und das finde ich einfach nicht mehr lebenswert.
Es ist 20.45 Uhr, also 8:45. Ich sehe da hinten eine Wortmeldung und da zwei weitere Wortmeldungen. Vier, der Herr Klaffenböck. Okay, fünf Wortmeldungen liegen noch vor und dann geht's zurück aufs Podium. Oder wollen Sie ad hoc was sagen, Herr Langeder?
Ja, ad hoc, ich würde mal ganz...
Ich würde mal ganz gern zurückkommen zum Thema, nämlich wer fürchtet sich vor dem großen Baum, zum Thema Baumschutzgesetz, deswegen ja viele Leute heute gekommen sind. Und ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen weitergehen und ein bisschen schauen, wo liegen denn die Ursachen dafür, dass wir heute alle da herumsitzen und uns da gegenseitig vielleicht Vorwürfe anhören oder sonst was, sondern auf das müssen wir mal zurückkommen. Dann schauen wir, ob uns ein Baumschutzgesetz in diese Richtung helfen kann. Und damit, weil sonst wird es die Zeit knapp und wir sitzen mitten auf Thomas war nur da. Das Thema ist so unerschöpflich, dass ich so, deswegen kann ich keine Wochen lang über das reden. Lassen wir vielleicht nebenbei diese Präsentation laufen. Ich habe relativ viel Text, weil es nicht anders geht, weil wenn ich so ein Gesetz irgendwie Stellung nehmen möchte, dann muss ich auch etwas dazu schreiben. Ich habe zwar ein paar liebe Bilder dazu hineingegeben, aber im Endeffekt müssen wir dann, wenn es soweit ist, letztlich fast zu jedem einzelnen Bild etwas sagen.
Okay. Als nächster am Wort ist der Herr Dr. Ortbauer, bitte. Achso, Herr Ortbauer, haben Sie kurz Verständnis dafür, dass der Herr Schwarz sich zunächst meldet? Danke.
Ja, und ich glaube, dass da drinnen immer die Falschen geschimpft werden. Die Frau Diplom-Ingenieur Feiler tut mir wirklich leid, weil es sind die Leute, die da sind und sich der Diskussion stellen und sich wirklich vor jedem Baum stellen, werden so beschimpft. Jetzt bin ich aber nicht. Mein jüngstes Erlebnis ist die Pensionsfeier eines Tiefbauingenieurs. Und da habe ich eigentlich gesehen, wo unsere wirklichen Feinde sitzen. Am Ende der Feier waren wir so weit, haben wir schon diskutiert gehabt, dass er gesagt hat, nach der Meinung ist nach wie vor, alles grün stört den Tiefbau. Ein letztes Beispiel sieht man am neuen Martin-Luther-Platz. Alles, glaube ich, was als Platz ausgewiesen ist in Wien, wird radikal von allen Grünen gesäubert. Dort sind mindestens 10 große Bäume gestanden. Ursprünglich hat man 3 winzige Bäume gerettet. Einer ist dem Vandalismus zum Opfer gefallen und den hat man durch einen Container mit Palmen ersetzt. Nein, eben. Aber das OK-Platz, glaube ich, gehört der evangelischen Kirche mit der Stadt. Die Rahmenbedingungen für diese Bäume, das hat man sich auch anschauen können, das sind betonierte Schalen, die sozusagen nicht viel größer sind, als was ich zu Hause Blumen anbieten kann. Mich stört ein bisschen, und es ist vielleicht, weiß nicht, ob es die Frau Diplomischer Seidler auch stört, dass man immer nur von der Entfernung der Bäume spricht, weil es ist, jedes Leben hat ein natürliches Ende, mit dem müssen wir uns abfinden. Wer älter ist, hat sich sozusagen näher dran, wer jünger ist, hat die Hoffnung, dass er noch länger lebt, und so ist es auch bei den Bäumen. Mich würde viel mehr interessieren, wann wo ein Baum gefällt werden muss, wie viel neu kommen, wie viel Ersatz geschaffen worden ist, und das ist für mich das einzige Interessante.
Okay, danke schön. Herr Ehrenbrandner, wie schaut das in Salzburg aus? Verzeihung, Herr Ortbauer. Beispiel Salzburg, Ersatzpflanzungen. Wie schaut es in Salzburg aus? Wenn ein großer Baum gefällt wird, wie viele neue Bäume müssen gefällt werden? Wie sinnvoll gesetzt werden. Entschuldigung, danke für den Hinweis. Wie viele neue Bäume müssen gesetzt werden? Wie sinnvoll ist es überhaupt, wenn so ein Besal hingesetzt wird, das nur 1% oder 1 Promille Wirkung hat wie ein großer Baum? Um eine alte Buche zu ersetzen, müssten 1200 neue kleine Bäume gesetzt werden. Kurzum, wie schaut es in Salzburg aus?
Es schaut ganz leicht aus. Es muss für jeden gefällten Baum ein Ersatzbaum gepflanzt werden. Ich habe es zuerst schon kurz ausgeführt. Die Ersatzpflanzung bestimmt sich wieder aufgrund des Stammumfanges. Das heißt, wenn ein ganz normaler Baum gefällt werden muss, dann ist der Stammumfang 20, 25 cm. Und wenn es ein größerer, besonderer Baum ist, dann kann es auch 30, 35 cm sein. Die Verordnung sieht aber auch 40, 45 vor, wird aber vom Prinzip nie angewandt. Das heißt, jeder bekommt 20, 25 vorgeschrieben, das sind also 7 cm Stammdurchmesser und das ist ein vernünftiger Baum, den kann man nicht mehr beschädigen in einem, bei einem Spielplatz oder so, weil er einfach schon zu groß ist dafür. Und er ist aber noch so jung, dass er den Kosten entspricht, die man heute halt aufwenden muss, wenn man einen Baum pflanzen will. Aber letztendlich muss man schon sagen, so ein 20, 25 Zentimeter Baum kostet durchschnittlich 700 Euro, bis er angeschafft worden ist mit der Mehrwertsteuer und bis er gepflanzt worden ist, fachgerecht, wenn man es nicht selbst hat. Also die 700 Euro ist dann der Ersatzbaum wert, der von uns dann auch kontrolliert wird. Weil nur zur Statistik, ganz kurz, weil jetzt erst die Frage nicht korrekt beantwortet habe, wie es in Salzburg ausschaut, immer so aufgestanden, wir haben 380 Bewilligungen pro Jahr, also kann auch eine Bewilligung mehrere Bäume betreffen, also 380 Bescheide. Davon sind 901 Bäume bewilligt worden, das ist eine Jahresstatistik seit 22 Jahren. Also 900 Bäume werden bewilligt pro Jahr, davon sind 750 Ersatzbäume, die vorgeschrieben werden. Und jetzt fehlen 150 Bäume auf die 900. Das ist dann, wenn jemand zum Beispiel eine Tiefgarage baut und einfach keinen Platz hat, weil die Tiefgarage in dem bebauten Gebiet wichtig ist und wir entscheiden, okay, das muss dort sein, dann muss der eine Ausgleichsabgabe bezahlen. Das sind eben diese 727 Euro pro Baum, die er sonst auch in die Hand nehmen müsste, wenn er einen Baum pflanzt. Und dann überweist der die 725 Euro der Behörde, also nicht der Gemeinde, zum irgendwo Fenster tauschen, sondern an die Behörde. Und die Behörde, die das Geld eingenommen hat, gibt es dann dem Gartenamt und das Gartenamt pflanzt mit diesem Geld wieder einen Ersatzbaum. Das ist auch nachvollziehbar. Das heißt, die 901 Fällungen, die wir jährlich haben, werden auch durch 901 Ersatzbäume begleitet. Und letztendlich ist mir nur aufgefallen, wenn jemand keinen Baum pflanzen kann, dann kriegen wir aufgrund dessen 52.000 Euro pro Jahr, wo im Gartenamt dann diese Ersatzbäume damit pflanzt. Aber oberstes Ziel ist immer, dass derjenige den Baum selbst pflanzen soll. So sieht ja die Verordnung vor. Das soll keine Geldeintreiberverordnung sein, wo die Gemeinde sie bereichert, sondern das geht erstens nicht ins Budget der Gemeinde und zweitens einmal, es darf nur das Geld bezahlt werden, wenn er absolut keinen Platz hat, einen Ersatzbaum pflanzen zu können.
Herr Dr. Ortbauer.
Ich kenne niemanden wirklich, der sich vor einem Baum fürchtet. Aber ich kenne viele Leute und auch Bäume, die sich fürchten vor diesen Killerbrigaden des Gartenamtes und Maschinenringes, die plötzlich auftauchen und über Nacht ist die Allee weg. Also da liegt die Angst. Und ich weiß nicht, wie wir gesprochen haben, also das wird ja alles vorgeschoben. Und Frau Beitel, ich weiß, Sie tun mir auch manchmal leid, aber ich kann Ihnen nicht ersparen, es wird ein regelrechter Krieg gegen die Bäume geführt, ob von der Stadt Linz oder von privat. Wir haben gehört, wir haben Vergleiche gehabt. Warum ist das in Linz so besonders arg? Wir haben tausendjährige Bäume im Ausland gesehen, die erhalten werden, die von Privaten gepflegt werden. Wir haben beantragt, dass wir vielleicht auch Baumpatenschaften übernehmen können. Man kriegt keine Antwort. Wir beißen buchstäblich auf Granit in ihrem Gartenamt und bei der Politik. Und das ist das, was uns so erzürnt und wütend macht und auch traurig. Und der Herr Klassenböck hat eigentlich eh schon alles ziemlich genau dargelegt. Sie müssen wirklich jetzt mit mehr Widerstand rechnen. So geht das nicht weiter. Man sieht ja da, ich meine, ein gewisses System liegt ja auch dahinter. Das können Sie nicht bestreiten. Es ist verfolgbar die Jahre zurück. Es müssen jedes Jahr 350 Bäume gefällt werden. Bitte eine Aussage Ihrer Stadträtin. Habe ich schriftlich. Das verwechsle ich nicht. Ja, wir haben das genau recherchiert. Jahr für Jahr heißt es, es müssen 350 Bäume gefällt werden. Ja, Sie machen eh mehr um.
Lass mal den Dr. Ortbauer ausreden und dann.
Und es ist seit Jahren ein System, und auch das habe ich schriftlich vom Bürgermeister Tobosch noch her, dass im Laufe der Zeit geschaut werden soll, dass die Bäume in Linz ausgetauscht. Sie selber haben den Titel geprägt Alleenaustauschprogramm. Ja, Alleenaustauschprogramm, das können Sie nicht bestreiten. Das haben Sie voriges Jahr für 2 Jahre groß propagiert. Nachher ist es still geworden drum. Ich habe eine Anfrage gerichtet an Sie, was das bedeuten soll. Ich habe keine Antwort gekriegt. Also in Linz ist es wirklich besonders undemokratisch und ich möchte schon sagen, geben Sie uns, wir haben jetzt Forderungen aufgestellt und eine Liste, wie wir uns das vorstellen. Wir möchten ja ein Miteinander, ähnlich der Gegeneinander, aber wenn wir überhaupt nur eigentlich nicht einmal Information kriegen und kämpfen darum müssen, dass das besser wird, so kann es nicht weitergehen. In anderen Städten eben geht das, nur in Linz geht es nicht. Und das ist sehr verwunderlich.
Okay. Danke. Heftige Vorwürfe an die Frau Diplom-Schneiderin Veitel, darum.
Danke. Ja, es sind eine Menge Vorwürfe, aber ich glaube, dass hier viel verwechselt und vermischt wird. Erstens einmal haben wir überhaupt nicht irgendeine Quote zu erfüllen, dass wir jetzt 300 Bäume umschneiden müssen. Das ist leider Gottes in Linz ungefähr der Durchschnittswert. Wir betreuen einen Baumbestand von 30.000 Bäumen. Und im Laufe der Jahre hat es sich herausgestellt, oder kann man Statistik drüber führen, das hat aber nichts damit zu tun, dass wir jetzt diese Bäume umschneiden, um irgendeine Zahl zu erreichen, sondern die sind eben die kaputten Bäume oder die Bäume, die erneuert werden. Es wird in Linz jeder Baum nachgepflanzt. Das war die Frage hinten, wenn ein Baum sein Lebensende erreicht hat, dann kann er nicht mehr bleiben und es wird jeder Baum ersetzt. Der Kollege von Salzburg hat die Größendimension beschrieben, das ist bei uns auch Standard, dass sie in diesen Größen nachgesetzt werden. Wir haben eine eigene Baumschule und haben das Material, also die Bäume vor Ort, wir haben eine große Baumartenvielfalt und wir bemühen uns an jedem Standard wieder den richtigen Baum nachzusetzen. Sollte es an einem Standard nicht möglich sein, das gibt es auch, dass man dort nichts mehr setzen kann, dann wird ein Ersatzstandort von uns gesucht. Es gibt überhaupt keine Quote, die ich erfüllen muss oder die mir irgendwer angeschafft hat aus der Politik oder die ich mir selber ausgedacht habe, wie viele Bäume wir im Jahr umschneiden. Das ergibt sich aus der Biologie der Bäume, das ergibt sich daraus, was sie haben. Sind sie nicht mehr standsicher, sie können das sehen, sie können gerne zu mir kommen, wir machen den Dia-Vortrag, wir wiederholen ihn, sie können jeden Baum anschauen am Foto, sie können eine Liste von mir aus anderen Standort, wo der steht, dann gehen sie hin und schauen ihn sich selber an. 80% der Bäume sind abgestorben oder sind so schadhaft, dass auch ein Laie das sieht, dass diese Bäume schadhaft sind. Über die ist aber eh nie gestritten worden, das war eigentlich immer aus der Obligung. Dann gibt es die Bäume, die sehr viele Emotionen wecken, das sind diese großen Alleen. Und auch hier habe ich von keinem Politiker den Auftrag bekommen, dass ich die austauschen muss und dass in einem gewissen Zeitabschnitt ich dann fertig sein muss damit und dass die alle da weg sein müssen und lauter neue, das ist mir vollkommen neu. Das habe ich in meiner 17-jährigen Tätigkeit in den Stadtgärten nie gehört, hat mir nie jemand gesagt und auch ich selbst habe mir das nie ausgedacht. Das heißt, wir müssen Bäume entfernen, zum Beispiel auf der Google oben auf der Rosecca-Straße. Der Baum da unten, total gesund. Es ist klar, wenn man sich nur das anschaut, ist es klar, dass man kopfschüttelnd davor steht, wieso machen die sowas, wie sind die wahnsinnig, wieso tun die das? Das ist, verstehe ich auch, dass man das nicht versteht. Aber diese Bäume dort oben haben wir jahrelang uns angeschaut. Die haben wir jahrelang, wir haben entmistelt, wir haben verschiedene Schritte gesetzt, sie noch zu erhalten. Und sie sind dann einfach am Ende ihres biologischen Lebens gewesen. Und wir sind nicht im Urwald, wo das egal ist und wo ich den Baum in Ruhe sterben lassen kann. Wir sind in einer Stadt, wo Fußgänger und Spaziergänger am Gehsteig drunter vorbeigehen, wo Autos dort stehen und wann die Verkehrssicherheit und die Stand- und Bruchsicherheit nicht mehr gegeben ist. Da müssen wir handeln. Und wir tun das nicht zur Gaude und nicht, weil wir das so klasse finden, dass dann die Motorsägen anrücken und das bohrt dann und der Baum fällt um und das gefällt uns so gut. Und wir verkaufen auch das Holz nicht, weil wir uns damit bereichern wollen, sondern wir verheizen es in der eigenen Hackschnitzelanlage, ja, das ist ein biologischer Kreislauf. Und ja, auch deswegen wird kein Baum umgeschnitten, also das ist einfach polemisch. Wir sind bei der Silberweidenallee, haben wir eingeladen zu einem Lokalaugenschein und sind unten gestanden, mein Mitarbeiter und ich, und haben, hätten gerne die Bäume gezeigt, wir waren bereit, da durchzuspazieren. Es ist eine einzige Dame mitgegangen. Die anderen sind eigentlich nicht mitgegangen, haben sich das nicht angeschaut.
Ja, egal jetzt. Ja, Sie sind aber gar nicht mitgegangen. Ja.
Wir haben vorher gesprochen und ich habe meine Argumente vorgebracht und Sie haben zu mir gesagt, Sie sind aber keine Bauexpertin, was möchten Sie da?
Und ja, das Grund ist.
War ich nicht, bin ich nicht mitgegangen, weil ich, wenn Sie es mir nicht erklären können und nicht möchten.
Nein, das kann man schon erklären. Ja. Nein, das kann man auch einem Laien erklären, aber wenn Sie sind halt nicht mitgegangen. Und ein Laie sieht halt nicht, wenn er selber vorbeigeht. Egal. Wir können nicht mehr als wen einladen, sich das anzuschauen mit uns, wenn Sie nicht mitgehen. Kann ich auch nicht machen.
Entgegengekommen
und zum Schluss waren. Da war es schon, die Bäume können erhalten werden noch 3 Jahre. Und wir haben gesagt, okay, bitte. Und dann haben sie gesagt, und wir haben gesagt, was passiert? Dann haben sie gesagt, der Motto fertig ist. Ja, es ist schwierig. Nicht? Es bringt nicht viel Gewinn, wenn wir sie hätten es nur
einmal
kürzen können.
Okay, Vorwürfe mögen berechtigt sein, aber nicht in den Ton. Und ob wer präpotent ist oder nicht, das wird hier nicht entschieden.
Es ist auch so, dass wir die Verantwortung dafür tragen. Und es ist auch so.
Okay, Frau Diplom-Schneider-Feitel, machen Sie Schluss, sonst ufert das aus. Ich habe auf meiner Liste jetzt 3 Wortmeldungen und dann ist die Rednerliste erschöpft. Zu Wort gemeldet hat sich der Herr da hinten, der Herr Klaffenböck,
Stefan Bichler, mein Name.
Der Herr Hörsberger verzichtet und dann ist noch der Herr Dr. Schwarz auf der Rednerliste. Bitte der Herr mit Bart.
Stefan Bichler, mein Name. Also ich denke, es wird da einfach auch Unterschiede geben in der Auffassung, wann ein Baum zu fällen ist und wann er.
Bitte ein bisschen deutlicher, ich verstehe zum Beispiel gar nichts.
Es wird zum Teil auch Unterschiede geben.
Sagen Sie uns Ihren Namen auch.
Stefan Bichler. Es wird zum Teil auch Unterschiede geben in der Auffassung, wann ein Baum krank ist und wann zu fällen. Halten wir aber den Fakt fest, dass es andere Städte gibt, wo das ganz anders gehandhabt wird und wo meines Wissens auch nicht mehr Leute verunfallen an den Bäumen, die dort länger stehen bleiben können und älter werden. Also ich denke mir, ein Argument, und das ist das, was mich jetzt nicht von Ihnen ärgert, sondern grundsätzlich eher von den Entscheidungsträgern ärgert, ist, dass es hauptsächlich immer nur um die Sicherheit des Verkehrs geht. Es aber nicht darum geht, dass Bäume, besonders alte Bäume, eine wesentliche Luftfilterwirkung haben. Ein alter Baum hat eine in etwa 2000-fache, ein großer alter Baum, Luftfilterwirkung als ein junger Baum. Und Linz ist eine der Städte, die ständig zu oft die Feinstaubgrenzen überschreitet. Da werden teure Strafzahlungen auf Linz kommen und das Thema wird beinhart ignoriert von der Politik und es wird nicht darauf eingegangen. Bäume können auch das Stadtklima sehr positiv beeinflussen. Es gibt da verschiedene Meinungen drüber, aber eine ist eben, dass die Temperatur im Schnitt um bis zu 2 Grad mit anderen Maßnahmen gesenkt werden kann. Das ist eine Größenordnung, die für die Städte sehr wichtig wäre in Zukunft, wo sich das Klima auch in diese Richtung verändert. Und ich denke, das muss auch mehr in die Öffentlichkeit kommen. Wenn die Politik, das ist ja allgemein, es gibt ja auch Leute, die das aufgreifen, aber die kommen nicht durch, darauf offensichtlich nicht reagiert.
Dankeschön.
Ich weiß nicht, ob der Herr mit der Brille noch da ist, mit dem Polo, der da hinten vorher sich zu Wort gemeldet hat. Da sind Sie. Vielleicht können wir das dann in einem Dialog noch bereden. Sie haben da aus meiner Sicht, ich möchte Ihnen nicht nahe treten, viel nicht verstanden. Ja? Nämlich, das ist natürlich billig, einen Baum mit einem anderen zu ersetzen. Wir haben es eh gerade gehört. Sie müssen tausende Bäume ersetzen, damit Sie diese ökologische Funktion haben, die dieser Baum erfüllt hat. Und wesentlich ist noch, der neue Baum, den Sie pflanzen, das wissen wir aus Untersuchungen, der wird gar nicht mehr so alt. Ja? Wir haben gesicherte Erkenntnisse, die unter Verschluss sind, weil sie politisch viel zu brisant sind, dass ein Baum eine durchschnittliche Durchlaufquote im urbanen Bereich zwischen 35 und 45 Jahren hat. Ja? Das heißt, Sie kriegen den Baum gar nicht mehr so hoch. Ich möchte zurück an den Staat, ich möchte zurück zur Baumschutzverordnung, was der Peter Langeda aufgeworfen hat. Und zwar, Wenn Sie den Ausführungen von Achim Ehrenbrandner gefolgt sind, haben Sie festgestellt, wie zahnlos diese Baumschutzverordnungen sind. Ja? Diese Baumschutzverordnungen, das ist ja keine... Für mich wäre interessant, wie viel haben die Salzburger verhindern können, dass Bäume weggeschnitten werden. Ja? Wenn er sagt, sie haben 901 Bäume genehmigt zur Fällung, lassen Sie sich das einmal auf der Zunge zergehen. Ja? Das sind Baumfällgenehmigungsbehörden, aber keine Baumfällverhinderungsbehörden. Ja? Das muss man schon einmal ganz deutlich sagen. Und diese Baumschutzverordnungen, die werden, also aus meiner Sicht in Oberösterreich sowieso nicht kommen, sind insofern ein Problem, weil sie ja nur ganz, ganz schwierig exekutierbar sind und viel zu teuer sind, letztendlich auch in der Exekution. Da gibt es Berechnungen. Der Trend geht in Deutschland, ich kann Ihnen nur sagen aus Deutschland, ich bin wirklich gut involviert, auch durch meine deutsche Firma, der Trend ist rückläufig. Baumschutzverordnungen von den Kommunen werden zurückgenommen, weil in Zeiten knapper Gemeindekassen das nicht mehr exekutierbar ist. Ja? Wir haben einen runden Tisch einberufen. Ich habe einen runden Tisch einberufen. Ich habe einen deutschen Experten eingeladen, Dr. Fritsch. Und zwar das zu verpacken in der Grundsteuer. Das müsste der Ansatz sein. Wer viel Grün hat, ja, zahlt einen geringeren Regelbeitrag. Und wer wenig Grün hat, zahlt höheren. Das wäre leichter vom Handling, das wäre leichter exekutierbar und würde sich auch nicht nur auf dem Baum aufhängen letztendlich, sondern am Grün überhaupt letztendlich. Ja? Wer mehr Grün hat, soll einen Benefit haben letztendlich. Ja, es bleibt zu wünschen übrig, dass in Linz da ein anderes demokratiepolitisches Verständnis einkehrt in Zukunft. Und das ist jetzt ganz wesentlich, ja, nämlich die Fällungen, die Bäume, die zur Fällung anstehen, ja, das kann nicht irgendjemand entscheiden. Da geht es um so viel, ja, und da muss die Kompetenz wirklich eine große sein, damit nicht Bäume zu schnell gekappt werden, die ganzen Kraxen, die rumstehen, ja, und dann in weiterer Folge auch zu früh gefällt werden. Das heißt, es muss eine gewisse, ich sage immer dazu, vielleicht ist das mein Begriff, muss eine gewisse Risikokompetenz geben, ja, letztendlich. Und je geringer die Ausbildung natürlich ist, je niedriger der Level ist von den Baumkontrolloren, das ist natürlich jetzt ein Thema für sich, auch innerhalb der Stadt Linz ein Thema für sich, aber ich möchte da keinen neuen Kriegsschauplatz aufmachen jetzt in dem Zusammenhang. Je geringer die fachliche Kompetenz ist, desto größer ist die Angst, das ist doch ganz klar, und desto leichter werden Bäume für einen Kronenreduktionsschnitt freigegeben, für einen Kronensicherungsschnitt freigegeben und für eine Fällung freigegeben.
Danke, Klassenbüch. Als nächster und letzter in der Publikumsrunde am Wort ist der Herr Dr. Schwarz.
Ja, mein Name ist Fritz Schwarz, ich bin Naturschutzbeauftragter und bin Leiter des Botanischen Gartens Naturkundige Station und bin seit 2005 bei den Stadtgärten. Ich meine, soweit ich das jetzt, alle, die mich kennen, wissen, dass ich ein sehr kritischer Mensch bin, aber soweit ich das jetzt so lange, sonst mittlerweile 10 Jahre verfolge, kann ich eigentlich mit Fug und Recht behaupten oder sehen, dass schon bei denjenigen Bäumen, die Stadtgärten zu verantworten haben, eigentlich da schon ziemlich sensibel vorgegangen wird. Nämlich auch von einem Kollegen, der sich sehr gut auskennt. Und der rennt 10-mal um einen Baum um und hat auch die entsprechenden technischen Hilfsmittel, dass er die Bäume kontrolliert und die Baumfälllisten, da kann man jetzt diskutieren, ob er die jetzt freigibt oder nicht, aber die sind alle fachlich einwandfrei. Also da kann ich wirklich, das kann ich wirklich aus eigener Anschauung sagen. Es gibt Ausnahmen und sie deuten zu Recht so, das sind aber nicht die Bäume, die Stadtgärten zu verantworten haben, sondern, das wissen wir auch alle, die fallen dann öfter aus politischen und aus sonstigen Überlegungen bzw. Kalkül, planerischen und sonstigen Überlegungen und die Platzgestaltungen, über die braucht man nicht reden und das ist meiner Meinung nach ziemlich schlimm, was da in den letzten Jahren passiert ist. Wie könnte man das beheben? Meiner Meinung nach könnte man mit den bestehenden Instrumentarien, die es ja gibt, Flächenwidmungsplan, Schutzzonen im Bauland, wäre so eine Möglichkeit, oder die Bebauungspläne, in die man auch die Bäume eintragen kann und auch mit entsprechenden Sanktionen belegen. Also ich glaube, dass man die bestehenden Instrumentarien stärken sollte oder stärken könnte, das ist natürlich eine politische Entscheidung, dass man dann damit relativ gut und auch exekutierbar die Bäume und die Grünflächen in der Stadt gut erhalten könnte.
Danke, Herr Dr. Schwarz. So, trotz aller Hitze und mancher Polemik haben wir, so denke ich, einiges dazugelernt und Neues erfahren über Linz. Was haben Sie erfahren und vor allem, welche Schlüsse ziehen Sie aus der heutigen Diskussion? Was kann und was sollte Linz Ihrer Meinung nach tun? Bitte, Herr Langeder.
Vielleicht haben einige von Ihnen die Präsentation mitverfolgt, die nebenbei gelaufen ist, über das Baumschutzgesetz. Grundsätzlich muss ich sagen, warum sitzen Sie hier? Weil Sie kein Vertrauen haben zu den Institutionen, die dazu berufen sind und eingesetzt sind, die Bäume ordentlich zu pflegen. Der Stadtgartenamt Linz war, soweit ich immer weiß, berühmt für seine Gartenanlagen, für seine Gartengestaltung, für seine gepflegten Gärten, für seine gepflegten Straßen. War eine Institution, bekannt in ganz Österreich, auf jeden Städtetag, Stadtgartenamt Linz, das war was. Die Menschen haben das Vertrauen zu diesem Stadtgartenamt offensichtlich verloren, weil jede Entscheidung, die dort gefällt wird, in Frage gestellt wird. Die Leute sagen, wieso wird der umgeschnitten? Und das ist ganz, diese Baumscheibe ist noch ganz gesund. Glauben Sie mir, nicht jeder ist berufen, an einer Baumscheibe den Zustand eines Baumes von der Ferne feststellen zu können oder auf ein Foto oder auf sonstigen Dingen. Und das große Problem ist, dass in den letzten Jahren, im letzten 15 Jahren eigentlich, der Druck der Versicherungen auf die städtischen Verantwortungsträger immer größer geworden ist. Es ist immer mehr, die Gerichte sind in der Rechtsprechung immer heikler, wenn irgendwo was passiert, heute braucht es einen Schuldigen. Der Richter lässt so lange herum sein und dann kommen 35 Gutachter und die sagen genau, der hat dort, wenn er den Baum kontrolliert hätte, dann hätte er feststellen müssen, dass da was hat und dann hätte er den Baum schon diesen Schaden verhindern können. Ich denke an die Urteile, die es gegeben hat in St. Pölten, wo also der Gärtner verurteilt worden ist praktisch, dann wieder freigesprochen worden ist, aber die Stadt hat für diesen Baumschaden gezahlt und da muss ich sagen, da ist jeder, der an verantwortungsvoller Stelle sitzt, mit einem Fuß im Heben und mit dem anderen Fuß tappt er sich irgendwo am Straßenrand dahin. Denn absolut, Josef, absolut. Die Sache ist die, dass du es bei einem großen Baumbestand, das kaum im Griff hast, ich bin der Meinung, geholfen wäre den Linzern und der Linzer Bevölkerung mit einer Transparenzinitiative. Legen wir doch die Bäume, die Karten auf den Tisch. Welche Bäume sind sozusagen, wie schauen diese Baumkontrollblätter aus? Das kann ja kein Staatsgeheimnis sein, da sind ja keine persönlichen Daten drinnen. Und schauen wir, was da rauskommt. Dann können die Linzer sich das anschauen und wann dort steht, bei dieser Baum Nummer 4761 hat eine Morschung in 6 Meter Höhe, dann werden 35 Linzer hingehen und sagen, ah ja, dort ist ein Loch, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und da ist eine Mistel drum, wenn sich diese Misteln ausbreiten, können sie auch nichts dagegen machen, außer dass sie Äste wegschneiden. Wenn sie das leisten können, bei verringertem Personal, bei verringerten Arbeitszeiten, gratuliere ich Ihnen. Sie können das als Verwaltung meiner Ansicht nach gar nicht leisten, was an Pflegearbeiten in diesen Baumanlagen, in diesen Stadtparkanlagen nötig ist. Daher spielt man dort im Grunde nur Feuerwehr und ich kann auch nicht Baumpfleger sozusagen mit allen diesen Dingen beschäftigen. Das geht nicht. Daher kann man oft nur sagen, dieser Baum steht an, der hat eine Morschung, der hat eine Weißfelle, der hat einen bestimmten Pilz, der den Untergang des Baumes hervorruft. Und da gibt es jetzt zwei Probleme. Ich kann den Baum natürlich noch jahrelang dahin pflegen. Heute ein Ast, nächstes Jahr zwei Äste, übernächstes Jahr einen dritten Ast. Und ich kann sagen, der hat die Weißfelle, der geht sicher ab, der wird hin. Schneid man weg, jetzt mäht man neu, bevor das Wurzelsystem sozusagen verseucht ist. Und ich kriege einen schönen, gesunden Baumbestand. Und das muss ich schon sagen. Das Wichtigste bei der Baumerhaltung ist die Pflege. Es beginnt beim Kauf des Baumes, bei der Kultur des Baumes in der Baumschule. Wenn die aus der Baumschule so Bäume rauskommen, die solche Kronen haben wie die Besen, wo 5, 6 Leute drüber drauf sind. Wenn diese Bäume dann als Schubertlinden, als auch ich weiß nicht was, an Plätzen oder an Stürten gepflanzt werden, ja, da haut es an den Vogel raus. Da sind ja programmiert die Fälle, wo die Bäume in 20, 30 Jahren auseinanderbringen, wo dann jeder sagt, um Gottes Willen, schnell wegschneiden, bevor irgendwer erschlagen wird. Und was noch dazu kommt, früher, wenn es einen Baumunfall gegeben hat, dann war das ein Gottesurteil. Da hat er Pech gehabt, dem ist der Ast draufgefallen, das Auto, mein Gott, wo stößt ihr denn da hin? Das gibt es schon lange nicht mehr. Heute, früher, und das nächste war bei den Öffentlichenbereichen, dann ist einmal die Stadt oder das Land geklagt worden. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Jetzt wird der zuständige Bedienstete konkret verklagt und so lange prozessiert, bis dem entweder die Luft ausgeht oder das Geld oder sonst was. Der kriegt nichts dafür.
Und das müssen wir auch ein bisschen im Hintergrund halten, wenn wir die Leute irgendwo heranziehen und sagen, wieso hast du den Baum weggeschnitten? Und der sagt, ich muss dir sagen, ich mache mir Sorgen, wenn was passiert, dann gehe ich in den Hefen und nicht du. Und auch diese Geschichten, wo man sagt, na häng mal halt der Tafel auf, betreten des Parks bei Sturm verboten, das ist sinnlos. Das hilft ihnen gar nichts. Wenn was passiert, sind sie als Verantwortlicher fällig und gehen in den Hefen. Das möchte ich dazu sagen. Und vielleicht zum Baumschutzgesetz eine Sache. Diese Fassung 2005, 2006, die es da gegeben hat von den Grünen, würde ich sagen, ist in vieler Hinsicht ein bisschen hölzern. Man hätte jetzt die Gelegenheit, dieses Baumschutzgesetz auf eine moderne Fassung hinzubringen. Ich habe schon mal provokant gesagt, es ist ein Baumbesitzerinnen und Besitzer Enteignungsgesetz, denn es wird mir das Verfügungsrecht für den Baum weggenommen und ich kriege nichts dafür. Und zweitens hat das Baumschutzgesetz keinerlei, wir sollen sagen, Qualitätsansprüche. Es wird praktisch jeder Ost, der eine gewisse Dicke überschreitet, plötzlich unter Schutz gestellt und das kann sie auch nicht sein. Ich würde da ersuchen, führen wir doch einen Qualitätsbegriff ein und wenn ich sage, Bäume über 80 cm Umfang, das sind schon Bäume, das zahlt sich aus, dass ich sie in einen Baumkataster reinnehme und ich erfasse alle diese Bäume, die in Frage gekommen sind, in einen Baumkataster, lasse sie auch, muss ich schon sagen, von der öffentlichen Hand kontrollieren, die schauen, ist der Baum in Ordnung, weil der Einzelmann, der einzelne Baumbesitzer in der Stadt oder auch in dem Schrebergartel rundherum ist überfordert. Der kann nicht sagen, ist das gut. Und die Baumleichen, die wir in den Gärten herumstehen haben, bitte, da sind etliche Bomben unterwegs und ich wünsche nur allen, geht's nicht unter einen Baum, parkt euer Auto nicht unter diesen Bäumen, weil sie kriegen nichts für den Schaden und es ist kein Gottesschutz, dass sie prozessieren sich zu Tode. Daher würde ich sagen, stellen wir doch den Leuten, die Bäume haben, etwas Gutes zu, fördern wir die Baumpflanzungen, fördern wir das Verständnis für die Bäume, fördern wir auch das Verständnis der Bevölkerung für die Institutionen, indem wir transparent sind, indem wir die Berichte, diese Baumkontrollberichte öffentlich machen, dann wird sich vieles zum Guten wenden. Das ist meine Auffassung.
Okay, danke schön. Danke, Herr Langeda. Herr Geier Größ, wenn Sie durch Linz gehen, sehen Sie da viele Baustellen auf den Bäumen? Sollte in der Stadt Linz mehr Baumpflege betrieben werden oder sind die radikal scheinenden Lösungen in Ordnung, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben?
Das ist eine ziemlich provokante Frage natürlich. Ich muss dazu sagen, ich war sehr enthusiastischer Baumpfleger und sehr emotionaler Baumpfleger in meinen Anfangsjahren und hab Gott und die Welt verurteilt für die Schnittmaßnahmen, die ich da gesehen habe an den Bäumen. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, was haben Sie die eigentlich dabei gedacht, wie die den Baum geschnitten haben? Was ist denn die Zielsetzung von diesem Schnitt? Bis ich dann über Umwege auf eine Schnitttechnik draufgekommen bin, die eigentlich fürchterlich ausschaut, mit dieser Schnitttechnik aber die alten Eichen im Windsor Gardens erhalten werden. Und die schaut fürchterlich aus. Also wenn man sich einmal anschaut und man schaut da mit einem ungeschulten Auge hin, beziehungsweise ohne dem Hintergrundwissen hin, ist es eine fürchterliche Maßnahme, Rissschnitte und eingerissene, riesenschöne Eichen, die einfach auf den ersten Blick verschandelt worden sind. Dadurch wird mehr vom Kambium wieder freigelegt und diese Bäume, diese alten Bäume, können erhalten werden. Jetzt möchte niemanden unterstellen, diese Schnitttechnik zu machen. Jetzt möchte aber niemanden unterstellen, diese Schnitttechnik durchgeführt zu haben, die man oft sieht und worauf sie ja dieser Abend aufhängt, dass die das mit der einen oder anderen Zielsetzung oder mit gar keiner Zielsetzung gemacht haben. Bitte? Das ist natürlich möglich, aber das obliegt nicht mir, darüber zu urteilen. Was ich der Stadt Linz und Ihnen wünsche, ist, dass Sie in einen Dialog kommen, der einen Sinn macht. Der heutige Abend hat meiner Ansicht nach den Sinn zu provozieren,
zu die Frau Diplom-Ingenieur, die sich da hertraut hat, anzunageln. Und ja, sicher hat man ein Ziel, aber ich trau mich zu behaupten, wenn sie in dieser Gangart weitergehen, werden sie wahrscheinlich weniger erreichen. Ich möchte niemanden angreifen, ich weiß, wie emotional man sein kann, wenn es um etwas geht, was einem ganz schwer am Herzen liegt. Aber wichtig ist, meiner Ansicht nach, beide Seiten zu verstehen, beide Seiten einmal zu überdenken und nicht mit Hüftschüssen in die Gegend zu schießen. Ich ärgere mich auch über Baummaßnahmen, Baumschnittmaßnahmen und vor allem über Baumaßnahmen. Und über, also mein Grundsatz ist, den ich von einem übernommen habe, ich investiere 100 Euro in einen Baum und investiere 200 Euro in eine Pflanzgrube. Das ist das Allerwichtigste, um diese Umtriebszeiten, die der Sepp vorher gesagt hat, von wenigen Jahren, wobei man ja das natürliche Alter von Linden zum Beispiel weit drüber angesetzt ist, um diesem natürlichen Alter ein bisschen näher zu kommen. Also wir haben keinen Wald, wir leben nicht im Wald, wir leben in einer Kulturgesellschaft, wo es natürlich gewisse Infrastrukturen braucht, um diesen, sage ich mal, wenn das schon so eine provokante Frage war, diesen gemütlichen Wohlstand weiter zu erhalten, brauchen wir Infrastrukturen. Und diese Infrastrukturen stehen der Natur teilweise im Weg. Es gibt Mittel und Wege, diese Hindernisse bzw. diese Herausforderungen zu minimieren. Aber es ist ein Kompromiss. Natur und Kultur zusammenzubringen, ist ein Kompromiss.
Danke, Herr Geis. Herr Jan Brandner, war diese Diskussion für Sie ein bisschen eine Zeitreise, eine Reise zurück in frühere Salzburger Zustände? Soll Linz, kann Linz von Salzburg lernen? Und angesichts dessen, was der Herr Klaffenbeck gesagt hat, wie lange wird sich denn die Stadt Salzburg, die finanziell ja nicht so fantastisch dasteht, das Baumschutzgesetz noch leisten können?
Ich darf die Stadtgemeinde Salzburg nicht mit dem Land verwechseln. Die Stadt steht sehr gut da und hat nur ein paar kleine Millionchen Euro Schulden. Also die Stadt ist nicht das Land, was Sie angesprochen haben, wo die Finanzkrise war. Aber es ist genau so, wenn Sie mir die Frage nicht gestellt hätten, hätte ich gesagt, ja, es ist genau so gewesen wie 1991 in Salzburg, nur waren da nicht so wenige Leute da, sondern zehnmal mehr und die haben sich die Seele aus dem Leib gerufen, die Hälfte war dafür und die Hälfte war dagegen und irgendwann einmal hat die Politik gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt handeln wir, haben die Verordnung erlassen und es war dann nach ganz geringer Zeit eine Ruhe, nämlich moralische Ruhe, dass die Leute gesagt haben, okay, jetzt ist es halt so, jetzt leben wir damit und auch für den Baumer Ruhe, weil er gewusst hat, jetzt wird mit dem Begriff des Schutzes anders mit ihm umgegangen, als es zuerst war. Und ich denke mal, das Wort Schutz zu benutzen, bedeutet ja nicht automatisch etwas Schlechtes, sondern kann ja den Baum und damit die Schutzgut auf eine höhere Ebene stellen. Und manche Baumeigentümer sagen, sie finden das toll, dass sie auch etwas Geschütztes haben, weil das davor bewahrt, dass jeder andere versuchen kann, sein Schutzgut auch irgendwie zu beeinflussen oder zu beeinträchtigen. Aber ich bin dahergekommen und eingeladen worden als Salzburg, sozusagen als Referent wirklich objektiv zu berichten und ich bin nicht als Befürworter der Baumschutzverordnung eingeladen worden. Vielleicht gibt es auch andere Mittel und Wege, dass man den Baum als Statussymbol wieder wichtiger nimmt. Mit dem Erlass der Verordnung kann ich jedenfalls berichten, war das in Salzburg so. Es ist nicht so, dass Salzburg jetzt ein Allheilmittel gefunden hat. Letztendlich haben es wir nur Wien und Graz nachgemacht. Aber es bleibt unterm Strich, dass die Verordnung effektiv ist, dass die Leute den Begriff des Baumes ernst nehmen, dass das Wertegefühl gegenüber dem Baum ein anderes ist. Und mit Klaffenberg möchte ich nicht unbedingt sprechen, mit ihm habe ich schon ganz oft diskutiert, auch in Salzburg. Ich finde, die Forderung ist nicht zahnlos, weil sie hat 8 ganz genau genannte Gründe, wann jemand einen Baum fällen muss. Das sind sehr schwerwiegende Gründe. Wenn einer vorliegt, dann hat er einen Anspruch drauf. Wenn keiner vorliegt, dann bleibt der Baum stehen. Es ist sehr einfach. Und letztendlich möchte ich noch sagen, wir haben uns tatsächlich bemüht, die Verordnung so einfach wie möglich zu formulieren. Ich habe mit meinem Nachbarredner darüber diskutiert. Es gäbe natürlich die Möglichkeit, die Verordnung viel juristisch ausgeklügelter zu formulieren. Aber ich habe für jeden, der sie möchte, also Entschuldigung, 5 Exemplare aber mit, kann ich austeilen, für jede Initiative. Eins, man kann es aus dem Internet herunterladen, der Stadt Salzburg. Wir haben es wirklich in einer Art Aufsatzform geschrieben. Es versteht jeder, es ist keine Spitzfindigkeit dabei. Die Leute kennen die Verordnung wahrscheinlich in Salzburg besser als die Straßenverkehrsordnung. Und wir haben ein gutes Einvernehmen zu den Baumeigentümern und wir haben ein gutes Einvernehmen zu den Baumpflegern. Und damit schließt sich jetzt sozusagen mein Kreis. Ich bin der Meinung, unterm Strich, als Bewohner der Stadt Salzburg, dass sie die Verordnung für die Stadt rentiert hat, aber letztendlich nicht so für die Verwaltung, weil man eine Person braucht, die halt abgestellt ist. Das werden links de facto 2 sein müssen. Wobei für die wieder selbst bezahlen, weil ja die Kommissionsgebühr mit 8 € beim Besuch wieder hereinkommt und der Baum Sachbearbeiter sie damit von dem Bürger ja dann selbst finanziert. Das heißt, auf die Verwaltung kommen gar keine Mehrkosten zu. Aber es bleibt letztendlich unterm Strich, dass das Wertegefühl für den Baum ein höheres ist und dass wir in den letzten 10 Jahren keine größeren Diskussionen mehr über den Baum in Salzburg mehr hatten. Also ich letztendlich bin zufrieden und ob die Stadt Linz die Forderung tatsächlich bekommen wird, wird sicherlich an der Politik hängen. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich kann keine nachteiligen Auswirkungen für die Bürger mitteilen, wenn man davon absieht, dass das sicher 3, 4, 5 Jahre dauern wird, bis das jeder Baumeigentümer das versteht und auch wirklich nachvollziehen kann, dass was Wertvolles in seinem, auf seinem Grundstück stehen hat.
Ja, Jan Braten.
Ich wollte noch eine Kleinigkeit anfügen, nachdem ich mich zu dem Baumschutzgesetz noch nicht wirklich, hört man das eh über das Mikrofon? Ja. Ich bin auch nicht unbedingt für Baumschutzgesetz, weil man dadurch den Leuten etwas vorschreibt. Es wird alles, wie man in Wien sieht, alles was Vorschriften sind, kann man über gewisse Lücken wieder umgehen. Ich bin dafür, dass das Bewusstsein für die Bäume, für die Natur höher ist, dann braucht man gar kein Baumschutzgesetz. Sie sind jetzt eine Gruppe, die sehr engagiert ist für die Bäume. Wenn ich aber meiner Arbeit nachgehe, im öffentlichen Bereich, im privaten Bereich, wie auch immer, hört man nicht nur einmal, geh schneid um die Garten, was willst du mit dem Klumpert? Wenn ich in eine Wohngemeinschaft komme, wo verschiedene Stöcke bewohnt sind, also vom 1. Erdgeschoss bis zum 5., wie auch immer, dann ist das das brauche ich gar nicht fragen, weil das ist einfach so. Im obersten Geschoss sagen die Leute, greift den Baum ja nicht an. Je weiter man runterkommt, desto finsterer wird es, desto weniger wollen die Leute den Baum. Und im Erdgeschoss, bitte schneid den Baum um, ich habe am Tag das Licht brennen. Was natürlich auch um eine Spur übertrieben ist. Aber natürlich, es ist nicht einfach, wollte ich damit sagen. Also das Bewusstsein für die Bäume, dass das Klimaspender sind, dass das ganz wichtige Mitbewohner sind in unserer Gesellschaft. Danke.
Okay, besten Dank. Das letzte Wort ist noch längst nicht gesprochen. Wir werden sehen, ob die Stadt Linz oder auch private Grundeigentümer dafür sorgen, dass das nächste Mal weniger oder mehr Leute bei der Diskussion sind, vielleicht 5-mal so viel oder 10-mal so viel. Auf alle Fälle besten Dank den 3 Herren auf dem Podium
für die Erweiterung unseres Horizonts und unseres Verständnisses. Ich neige eher dazu, für jeden Baum einzutreten. Ich habe halt einiges dazugelernt, vor allem zu relativieren meine Überlegungen. Vielen Dank an Sie, wertes Publikum. Vielen Dank auch an meine Kollegin Lehmeyer in der ersten Reihe, die so eifrig mitgeschritten hat, damit sie am Mittwoch in den oberösterreichischen Nachrichten über die heutige Diskussion nachlesen können. Besten Dank und schönen Abend noch. Wiederschauen.